Berlin, Regensburg, New York, das sind so die Pole, bei denen wir uns heute mal kundig machen, was die mit Laub zu tun haben, im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, also Berlin hast du ja jetzt schon ausgiebig besprochen und nachbesprochen. Zwei tolle YouTube-Videos gemacht, kommen wir gleich nochmal zu, lieber Philipp. New York ist ja das, wie soll ich sagen, das große Ding so am Horizont, Anfang November. Dazwischen gibt es noch ein paar andere Geschichten. Ja, und du sitzt jetzt wieder in Regensburg rum. Ne? So ist halt die Welt und das Leben. Ja.
Ralf, guten Morgen aus Regensburg. Ich bin genervt. Sagen wir, ich bin genervt. Das trifft ganz gut. Ich verstehe nicht, was heute los ist. Wir haben eigentlich einen sehr, sehr coolen Gast. Wir haben nämlich heute noch Hendrik Pfeiffer bei uns in der Sendung. Deswegen haben wir uns natürlich an seinem Trainingsplan ein bisschen orientiert, dass wir uns heute alle drei gleichzeitig hier zusammen connecten können. Aber bei mir ging heute Morgen gar nichts. Es ging plötzlich von, keine Ahnung, jetzt auf gleich irgendwie kein Internet mehr. Und ich dachte auch mit Restart und alles neuladen und keine Ahnung, nochmal anmelden bei Zoom und wieder schauen, was da los ist, ob es ein Update gibt. Es ging irgendwie sehr zäh heute hier los. Aber umso schöner, dass wir jetzt endlich verbunden sind und endlich hier loslegen können. Ich bin wieder in Regensburg, heute auch mit dem Blick hier aus meinem Arbeitszimmer. Ich würde sagen, ein goldener Herbsttag, der sich anbahnt, nämlich ausnahmsweise mal kein Nebel, sondern wir haben so leichten Sonnenschein, buntes Laub auf den Bäumen. Und ja, es sieht sehr schön aus. Ich freue mich nachher noch laufen zu gehen. Und wollte gerade sagen, wie die zwei YouTube-Videos, vielen Dank fürs Anteasern. Das hätte ich jetzt sonst schamlos als Eigenwerbung später noch machen können. Wer es noch nicht gesehen hat, wir haben zwei Videos zum Berlin-Marathon und drumherum gemacht. Endlich mal wieder nach einer kleineren YouTube-Pause. Da jetzt mal wieder, ich denke, ganz stimmungsvolle Videos rausbringen können. Das nehme ich auch gar nicht für mich in Anspruch, sondern das gebe ich quasi weiter an Tim, der diese tollen Videos immer macht. Und der hat einfach ein sehr, sehr gutes Auge dafür. Und ich glaube, das war nochmal ganz schön, so ein bisschen dieses Gesamtkonstrukt an Stimmung nochmal ein bisschen einzufangen. Klar, war natürlich ein herausragender Tag durch Elliot. Aber die viel wichtigere Frage, Ralf, ist natürlich, wie ist es dir am Wochenende ergangen? Denn du warst im Sattel und im Einsatz, nämlich beim Münster, das muss ich überlegen, Münster Giro oder Münsterland Giro, da bin ich gar nicht mehr ganz sicher.
Ja, also Münsterland Giro heißt das Ganze. Ja, ich habe es ja so gemacht, wie man das am besten macht, ne? Nämlich ohne Vorbereitung und quasi ohne Radtraining mal wieder so ein bisschen einen kleinen Wettkampf gemacht. Tatsächlich merkt man aber dann, ich glaube, das kennt ihr alle zu Hause auch, also wenn man so über Jahre kontinuierlich halt eine Basis sich erarbeitet hat, ja, dann kann man mit so ein paar kleinen Spitzen schon eine okay Form wieder erreichen, ja, und das habe ich letzte Woche gemacht, ja, so ein bisschen halt nochmal angetestet, ob es noch geht, ja, aber wirklich im sehr kleinen Rahmen, aber auch paar Stunden auf dem Rad sitzen ist ja auch so eine Geschichte, da tut einem dann irgendwann der Hintern weh, wenn man das lange nicht gemacht hat. Ja, deshalb muss man das dann nochmal ausprobieren. Und am Sonntag war es wirklich ganz großartig in Münster. Nee, am Montag war es, ja. Ich bin völlig durcheinander. Dieser Feiertag, der macht mich völlig kirre. Ja. Jedenfalls war das Wetter fantastisch. Morgens 7 Grad, ein ganz klein bisschen frisch, aber blauer Himmel und wenig Wind. Und es hat unfassbar Spaß gemacht. Ich hatte nur ein Problem, weil als Nachmelder, wie sollte es auch anders sein, musste ich halt in die letzte Startgruppe, ja, also nach ganz hinten, Startgruppe E.
Okay.
So, und dann sind da Leute, die eher gemütlich die 95 Kilometer gefahren sind. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ich wollte jetzt auch nicht mir ein Bein ausreißen, aber ich wollte schon ein bisschen schneller fahren. Dann habe ich aber Glück gehabt und habe auch ein bisschen so taktiert. Da sind natürlich noch mehr Nachmelder gewesen, die so wie ich vielleicht ein bisschen schneller fahren wollten. Und dann sind wir so mit 20 Leuten auf den Weg gegangen und haben uns dann so von Gruppe zu Gruppe nach vorne gearbeitet. Und das hat saumäßig Spaß gemacht. Ja, ich war dann, von den 97 Kilometern war ich dann nach 2 Stunden 30 zu Hause. Das fand ich jetzt ganz geil. Das ist halt irgendwie ein 39er Schnitt gewesen. Da bin ich aber trotzdem nur 68. in meiner Altersklasse. Ja? Wobei die Altersklasse im Radsport ein bisschen anders ist. Die sind weiter gefasst. Also das sind immer 10 Jahre, die zusammen in einer Masters heißt das da. Masters 3 bin ich. Ja, das sind also nicht nur 5 Jahre, so wie im Lauf- oder im Triathlonsport, sondern 10. Aber ist trotzdem egal, weil hat total Spaß gemacht und es war super. Und es war tatsächlich so, wie ich gehofft hatte. Es ist ein entspanntes Rennen. Es ist nicht so aggressiv, nicht so sinnlos, dass die Leute sich da irgendwie wegchecken. Es gab leider wieder auch ein paar doch durchaus heftigere Stürze. Das hat halt auch damit zu tun, dass sehr viele Leute da waren. Mhm. In der Klasse da, 95 Kilometer, waren 4.500 Starter. Das ist schon eine ganze Menge. Aber war geil, hat Spaß gemacht. Jetzt überlegt man dann wieder, ne? Weißt du, ich habe jetzt diese Marathon-Gedanken, ja, die ich ja in der letzten Woche mal ganz kurz angedeutet habe, habe ich jetzt schon wieder weggeschoben, ja. Und jetzt denkt man wieder, nächstes Jahr, was mache ich denn nächstes Jahr? Halbe Distanz oder? Ja, dann gehen so die Planungen los, ne? Verstehst du?
Die Planungen laufen sozusagen schon auf Hochtouren. Und wenn eure Planungen sportlicher Natur auf Hochtouren laufen, dann haben wir für euch eine Möglichkeit der Unterstützung, euer Training zu optimieren. Und zwar gibt es Enduko. Also Enduko ist eine App, die quasi euer Training über eine KI steuert. Und Enduko, ja, haben Sie hier öfter schon gesagt, kommt von Endurance und Coaching. Wir haben immer mal wieder, ich glaube erst diese Woche wieder eine E-Mail, müsste ich jetzt allerdings raussuchen, von einer Hörerin, glaube ich, die sich sehr happy mit Enduko auf ihren ersten Marathon jetzt vorbereitet hat. Ich glaube, das wird jetzt Chicago sein, wenn ich das richtig im Kopf habe, was uns natürlich sehr freut, wenn wir euch so ein bisschen kleinere Tipps und Tricks an die Seite geben können, um natürlich euren Sport noch ein bisschen zu strukturieren, euren sportlichen Output, wenn ihr das denn möchtet, auch vielleicht noch ein bisschen zu verbessern. Und bei Enduko ist es so, die App steuert sozusagen nicht nur euer Training und je nachdem, wie ihr die App füttert, mit Training, mit Feedback, wird dieser Plan auch immer, euer Trainingsplan dynamisch angepasst, sondern die App entwickelt sich natürlich stetig weiter, hier im Silicon Valley Deutschlands, in Saarbrücken.
In St. Ingbert, um genau zu sein. Ja, die sind ja jetzt umgezogen nach St. Ingbert, also in die Heimat meiner Frau. Ja, da wollen wir schon ein bisschen präzise bleiben, ja, danke.
Da genau, für die Leute, die sich im Saarland auskennen, ist es natürlich vollkommen richtig, was Ralf sagt, die sitzen nicht mehr in Saarbrücken, sondern in St. Ingbert. Es gibt jetzt so ein neues Update, oder gab es schon, das ist jetzt schon live, wo man so ein bisschen in so eine Richtung Gamification geht, wenn man jetzt so ein Buzzword verwenden möchte, also sprich, wo man auch über die App ein bisschen Anreize schaffen möchte, sich mit anderen zu messen und zu vergleichen. Und das Ganze nennt sich Crushes. Crushes ist geht es um Leistungen unabhängig von dem Ort, wo ihr lauft, wo ihr trainiert, vergleichbar zu machen. Und fürs Laufen bedeutet das, dass es diesen Trailblazer-Mode gibt. Und hier wird dann quasi das Crush, also eine Distanz, Höhenmeter und ein Zeitraum festgelegt. Und Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dann ihre Aktivitäten entsprechend hochladen. Und der Algorithmus wertet dann Workouts dementsprechend aus und stellt eine Rangliste zusammen. Das Ganze gibt es fürs Radfahren schon ein bisschen länger. Da gibt es unter anderem auch noch den Equalizer-Mode. Also auch praktisch geht es darum, dass man Streckenlänge und Höhenmeter so ein bisschen ins Verhältnis setzt, um dann eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Das heißt dann eine quasi normal graded pace errechnet wird. Und ich glaube, dass das neben den schon, wir schon häufiger betonten Vorteilen dieser App, ist das, glaube ich, nochmal was das Ganze vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam noch zusätzlich macht. Ist natürlich optional, ob man das machen möchte. Das Ganze gibt es, glaube ich, in der Free-Version auch schon zum Testen ist natürlich in der Bezahlversion sowieso dabei. Und
Apps. Ich habe übrigens Enduko auch genutzt die letzten zwei Wochen etwas anders, und zwar um meinen Fitness- und meinen Ermüdungslevel zu monitoren. Ja, weil wenn man ja schon so eine kurze Vorbereitung nur irgendwie macht, dann muss man ja aufpassen, dass man nicht sich dann noch im Keller trainiert. Ja, also dass man nicht den Müdigkeitslevel zu hoch donnert. Und das habe ich darüber gemonitort, und dann verbessert sich halt auch gleichzeitig der Fitnesslevel logischerweise. Also wenn man es geschickt macht oder wenn es funktioniert. Ja, und das hat mir sehr geholfen, denn dann muss man eben schon mal einen Tag dann locker machen oder eine Pause machen. Ja, gerade wenn man dazwischen, ja, davor war ja das Berlin-Wochenende, das dann eben auch mit relativ viel anderen Aktivitäten und weniger Schlaf als sonst war, dann muss man dann versuchen, das halt gut anzupassen. Das kann man aber da eben auch sehr gut monitoren. So, jetzt du nochmal mit den Apps, genau.
Ich wollte nur sagen, wo man sich Enduko besorgen kann, aber tatsächlich, mein Internet ist heute so lausig. Ich hatte schon wieder 3 Aussetzer, deswegen haben wir heute so ein leichtes Delay hier drin. Genau, Enduko gibt es in euren App-Stores, egal ob Apple oder Android. Oder ihr könnt natürlich auch einfach auf www.enduko.app/bestzeit-podcast gehen. Da kriegt ihr natürlich alle zusätzlichen Infos rund um die App. Wie gesagt, es gibt eine kostenlose Version und es gibt sozusagen eine Pro-Version. Die Pro-Version ist, finde ich jetzt preispunkttechnisch auch noch sehr fair, nämlich 14,99 € pro Monat. Das wird für einen Personal Trainer, glaube ich, so nicht möglich sein. Und ich sag mal so, ausgehend von dem Feedback, was wir erhalten haben, scheint das ja für viele von euch sehr gut zu funktionieren, was uns natürlich freut. Wenn ihr das Ganze auf direkt ein Jahr abschließt, gibt es sogar nochmal 33% Rabatt, sprich ihr zahlt halt einen 10er im Monat, was andere ja sonst auch für Spotify, Netflix und Co. bezahlen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr faires Angebot und ja, wir unterstützen natürlich die Jungs aus dem Saarland hier sehr, sehr gerne.
Bist du denn auch noch jetzt nachgeflasht von deinen Berlin-Erlebnissen? Also spiegelt sich das halt auch noch in deiner Lust am Laufen oder in deinem weiter an deiner ja schon beachtlichen Form arbeiten? Denn in der Laufszene war ja auch am vergangenen Wochenende wieder jede Menge los.
Ja, ich war die Tage nach Berlin tatsächlich ein bisschen platt. Hatten wir, glaube ich, letzte Woche ja auch ein bisschen mal zumindest grob angerissen. Also einfach ne viel Einflüsse von außen, dann selber gerannt, lange Nächte und so weiter. Also ich war auch 2-3 Tage ein bisschen platt, aber nicht weniger motiviert. Ganz im Gegenteil, ich war auch, als wir das Material dann gesichtet haben, beziehungsweise als Tim Stegemann die ersten Entwürfe zu den Videos nochmal geschickt hatte, fand ich es halt schon nochmal cool, so ein bisschen da einzutauchen und natürlich auch das Drumherum nochmal zu sehen und diese krassen sportlichen Leistungen, egal ob es Haftum Welda ist oder natürlich Tigis Assefa, Eliud Kipchoge, das war schon ein außergewöhnlicher Tag in Berlin. Und das, wenn man so live dabei ist und dann so eingebunden ist ja auch immer, dann nimmt man es wahr, aber irgendwie vielleicht auch nicht so voll. Also das ist schon ein absoluter Highlight-Tag gewesen. Und ich war natürlich schlecht informiert. Ey. Ich habe dann am Wochenende, ich war am Wochenende in der schwäbischen Heimat, mal die Eltern und die Family mal wieder besuchen und hatte irgendwie gar nicht auf dem Schirm, dass London im Fernsehen kommt. Weil ich hatte schon natürlich den London-Marathon im Hinterkopf, klar. Kenenisa Bekele ist auch wieder gelaufen. Das alleine ist ja immer schon ein Grund, da mal wieder einzuschalten. Aber es kam auf Eurosport. Ich habe dann leider nur noch die zweite Hälfte des Rennens gesehen. War aber echt spannend. Und bis kurz vor Schluss, ich glaube bis 37 oder so, waren ja auch noch bei den Männern einige zusammen, war spannend. Und es ist jetzt, man ist mitten in der Marathonsaison, das macht natürlich Bock zu verfolgen. Köln habe ich natürlich auch mit einem Auge verfolgt. Werden wir sicherlich noch sehr viel mehr mit Hendrik dazu sprechen, denn der war da auch wieder im Einsatz für seinen Freund Tobias Blum. Es gab allerdings auch ein paar negative Schlagzeilen rund um den Kölner Marathon, in denen ja auch der Halbmarathon eingebettet ist. Da gab es wohl größere Probleme mit der Streckenführung und das hat wohl dann Samuel Fitwi nicht nur den Streckenrekord, sondern auch den Sieg gekostet. Das ist natürlich immer unschöne Geschichten. Soll es gar kein Veranstalter-Bashing sein, was auch immer da zugeführt hat, will ich jetzt von außen gar nicht bewerten, aber ich sag mal, man muss sich immer in die Sicht der Athleten versetzen, das ist halt maximal ungeil. Ne? Du kommst da fit hin und willst da vielleicht auch irgendwie eine geile Leistung abliefern und dann wirst du irgendwie einen halben Kilometer fehlgeleitet. Sorry, ja, das ist halt eigentlich auch ein No-Go.
Ja, leider hatte der London-Marathon ja auch sehr, sehr viele extrem unterschiedliche Facetten. Also erstens ist das ja auch wieder eine Massenveranstaltung und eine der größten Laufveranstaltungen der Welt gewesen mit einem enormen Charity-Anteil. Das haben die ja wirklich da sehr, sehr weit ausgebaut. Da wird sehr, sehr viel Geld gesammelt für gute Projekte. Dann gab es, das hast du leider verpasst, aber das könnt ihr euch nochmal anschauen, dann gab es einen bemerkenswerten Beginn des Rennens, nämlich da hat sich halt einer vorgenommen, er wollte mal ein bisschen Airtime haben, ja, und ist halt als normaler Läufer vorne mitgetobt, die ersten so grob 1,5 Kilometer, also 4-5 Minuten. Also das muss man ja erstmal können, ja, man muss ja erstmal 3 Minuten laufen können für die ersten 1000 Meter und der ist noch ein bisschen weiter gelaufen, also ne, der hat sich angestrengt, aber der hatte eine sehr, sehr gute Laune dabei, ja, also jedenfalls einer aus dem großen Feld ist dann vor den Tempomarathon gelaufen, leider auch so ein bisschen zwischen den Tempomachern. Ja, also die waren jetzt dann nicht nur glücklich, als er dann raus ist. Ja, hat er auch, glaube ich, so kurzen Ellbogen gekriegt. Ja, also, aber es war trotzdem irgendwie lustig. Ja, das haben die Kollegen bei Eurosport leider nicht so ganz richtig mitgekriegt, weil sie vorher noch mit Kenenisa Bekele und der Geschichte zu Kenenisa Bekele beschäftigt waren, weil das liefert auch Spider-Man in der zweiten Gruppe und so. Also es war ein sehr bunter Beginn. Ja, und
das habe ich komplett verpasst.
Ja, das hast du komplett verpasst. Das musst du dir nochmal angucken. Das gibt es aber jetzt schon überall auf Social Media ausgeklippt, weil das halt schon ein besonderer Moment war, weil so oft ist es ja nicht, dass da einer vorne wegtobt. Und die Pacemaker haben andere Trikots. Ja, die sind offensichtlich jetzt bei einem neuen Sponsor. Die sind, also ich fand es jetzt auch schön, ja, also sehr bunt, ja, sehr, sehr farbig. Aber nicht mehr der Klassiker, den Felix in Berlin tragen durfte. Ja, also die klassischen schwarz-weißen Streifen. Ja, das ist schon, also da stehe ich ja dann schon auf Klassik. Ja, so ein bisschen auf Retro auch. Ja, obwohl die neuen Pacemaker-Shirts da in London auch was haben, aber war anders. Ja, dann hat natürlich der Mann, den ich eben schon angesprochen habe, dir ja sicher auch Mut gemacht. Ja, wobei Stakes are getting higher. Kenenisa Bekele ist ja Rekord gelaufen. Ja, nämlich Ü40-Rekord. Ja,
ja. Aber,
so, aber also da 205, auch nochmal, glaube ich, ne? Wenn ich es richtig
in Erinnerung habe. Richtig, aber da muss ich auch mal wirklich sagen, ich glaube, es war, wer ist es denn? Sigi Heinrich Dektile? Nee, Dektile hat aufgehört. Sigi Heinrich ist es, glaube ich, und ich weiß nicht, Hermann Achmüller als Experte. Und ich klammere jetzt Hermann Achmüller bewusst ein bisschen aus. Der hat immer versucht, das so ein bisschen einzufangen, aber es tut mir leid, da war ich wieder verleitet, mal den Ton abzustellen, weil, also, es ist ja wirklich die letzten 3 Kilometer, weiß ich nicht, ist, also, für meinen Geschmack, vielleicht bin ich da aber auch zu sensibel, aber es ist wirklich extrem negativ über Kenenisa Bekele gesprochen worden und so gefühlt, dann, naja, nach spätestens nach diesem Rennen muss er jetzt ja das Karriereende dann auch verkünden, weil, er hat ja da offensichtlich keine Chance mehr und überhaupt, und da denke ich mir immer, der Mann ist 40, lasst ihn doch machen, was er will. Der hat doch schon alles erreicht in seiner Karriere, von Olympiasieg. Vor allem
läuft 2:05, hallo?
Ja, genau, läuft auch nicht eine 2:10 oder sowas, wo du jetzt sagen könntest, okay, der ist schon mal eine 2:01 gelaufen. Er läuft eine 2:05. Die Siegzeit war 2:04. Also der war jetzt eine gute Minute hinter dem Sieger. Auf Platz 5 insgesamt ist M40-Weltrekord gelaufen. Ey, Leute, lass doch mal die Kirche im Dorf. Warum muss man das denn so stark thematisieren und irgendwie so interpretieren, dass er irgendwie seine Karriere jetzt zu beenden so hat? Also da kriege ich schon wieder Puls und denke mir, das ist nicht angebracht. Das finde ich auch irgendwie, weiß ich nicht, ja, das finde ich einfach nicht in Ordnung.
Ja, zumal man ja auch sagen muss, dass da am Ende natürlich auch absurde Kilometersplits gelaufen wurden. Ja, also die haben sich halt wirklich da die Karten gelegt. Ja, vielleicht kann Bekele da nicht mehr so 100 pro mitgehen, aber er ist immer noch ein absoluter Weltklasse-Läufer. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch leider wieder einen ganz tragischen Todesfall beim London Marathon. Ein 36-Jähriger, der relativ kurz vor dem Ziel halt zusammengebrochen ist und es nicht überlebt hat. Also Leute, wenn ihr irgendwelche Infekte habt, ja, lasst euch vorher checken, ja, gerade auch so im Nachgang von Corona-Infektionen oder wenn euch das noch nie begegnet ist, dass ihr einen Herzcheck gemacht habt, macht es vor so einer Nummer, ja, und schon erst recht, wenn ihr auch nur einen Hauch von einer Infektion vorher habt. Es ist leider auch ein gefährlicher Sport. Das muss man leider immer wieder sehen. Ja, du hast angesprochen, Philipp, Köln war natürlich auch eine schöne Veranstaltung, weil das Wetter war halt auch super. Ja, Tobi Blum hat gewonnen, eine Kölnerin hat gewonnen in 2:40. Das war ja dann noch schneller als die beste Deutsche beim Berlin-Marathon. Ne? Die hat 2:48, ne? Oder? Ja, genau. Ja.
Müsste hinkommen, ja. Ich glaube auch so 2:46, 2:48 um den Dreh. Also das war auf jeden Fall schneller.
Ja, also siehst du mal, ne? Da kann Köln schon fast Berlin schlagen. Nee, das ist natürlich eine kleinere Veranstaltung. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön in Köln, weil das ja auch einfach darunter gelitten hat, dass die letzten Jahre eben einfach mit den größeren Veranstaltungen schwierig waren. Und dann gehört das ja auch zum Kanon dazu. Hast du eigentlich mal was gehört, ob London jetzt langfristig im Herbst bleiben will, weil da ja jetzt die Dichte an den Top-Veranstaltungen schon hoch ist, ne? Du hast halt Berlin, du hast halt London, Chicago, dann kommt ja noch New York, werden wir gleich noch ausführlich drüber reden. Dann ja noch mit Sevilla und Valencia nochmal zwei Top-Marathons, zumindest was jetzt so den Run der europäischen Leute angeht. Hast du mal was gehört, ob sich das wieder entzerrt?
Ich habe tatsächlich, ich glaube sogar in Berlin oder ja doch irgendwie vor Ort in Berlin aufgeschnappt, dass London wieder auf den Frühjahrstermin für 2023 wechseln möchte, was ich ehrlich gesagt auch begrüßen würde. Ich fand immer so ein bisschen die Aufteilung von drei Major-Marathons im Frühjahr und drei Major-Marathons im Herbst irgendwie ganz gut. Dadurch hat sich das irgendwie so ein bisschen halt, es war eine gute Balance, also dass man dann in dem ersten Corona-Jahr, da war ja dann ultra viel geballt irgendwie mit verschiedensten Sondereditionen. Und da ist man natürlich wahrscheinlich auch aus Sicherheitsaspekten, dass man die Veranstaltung durchführen darf, irgendwie auf diesen Termin geblieben. Aber ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, wenn sich das wieder so ein bisschen entzerrt und so ein Gleichgewicht zwischen den Frühjahrs, der Auswahl auch an Frühjahrsmarathons und Herbstmarathons wieder ein bisschen ausgewogener ist. Macht, glaube ich, auch, zumindest das betrifft mich jetzt weniger, aber für Leute, die wahrscheinlich da auch Punkte sammeln, es gibt ja so eine Major-Marathon-Wertung auch, macht es für die Leute, glaube ich, auch ein bisschen leichter, dass man da faire Chancen im Frühjahr und im Herbst hat, also für die absolute Weltspitze, dass man da eine gute Auswahl für sich findet und dementsprechend dann auch Punkte einsammeln kann.
Ja, übrigens, was natürlich nach so einem Wochenende wie Berlin, aber jetzt auch nach dem Wochenende für mich da mit Münster und ja doch einer Belastung, die für mich als schon eine Grenzbelastung ist, wichtig ist, gut nachverpflegen, ne? Auch bei langen Läufen, da kommen wir gleich noch drauf auf das Thema, ja, versus nüchtern das Ganze angehen, ja, ganz spannende Diskussion, die wir da gleich noch mit Hendrik Pfeiffer zu führen werden. Aber wichtig ist natürlich, dass man danach sofort anfängt, vernünftig zu essen. Ja, wenn man so wie ich schon so leicht gemerkt hat, oh, hinten rechts, ne, wurde es schon so ein bisschen der Oberschenkel fest. Ja, aber da kann natürlich auch unser Longtime-Partner Athletic Greens mit AG1 durchaus noch hilfreich sein, um die Regeneration, um die Anpassungserscheinung nach so einer Belastung zu verbessern. Und ich muss sagen, ich hatte eigentlich erwartet, dass ich mich am Tag danach richtig doof fühle, ja, weil es war schon, habe schon ein bisschen Druck gegeben, aber es war super. Also ich hatte überhaupt keine Probleme, bin gestern schon wieder 50 Kilometer gefahren. Nee, 40 waren es.
Ja, optimal. Also so soll es im besten Fall natürlich dann auch sein. Ich gebe zu, ich war auch in den Tagen nach Berlin nicht nur ein bisschen erschöpft und müde, so das hatte ich ja schon gesagt, sondern auch so ein bisschen, man kennt das, es war dann auch in Regensburg so ein bisschen nasskalt vom Wetter und man war so ein bisschen, dass es einen schnell gefroren hat. Also wo man so das Gefühl hatte, Immunsystem ist schon, glaube ich, gerade auch ein bisschen low. Also habe natürlich auch die Routine, jeden Tag AG1, bei mir eigentlich in der Regel direkt nach dem Aufstehen, auf jeden Fall auch so beibehalten. Und ich glaube, es hat geholfen, dass ich nochmal in Anführungszeichen mit dem blauen Auge davon gekommen bin, aber vor allem gesund geblieben bin. Also AG1 von Athletic Greens ist quasi euer Vitamin- und Nährstoffkick. Das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen und dient eigentlich eure hoffentlich schon gute Ernährung einfach noch zu unterstützen. Es gibt immer Phasen, wo man einfach mehr Stress, mehr körperliche Belastung oder auch einfach sonstigen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, die das Immunsystem natürlich ein bisschen schwächen können. Und dementsprechend ist das halt, denke ich, eine sehr praktikable und einfache Möglichkeit, auf Nummer sicher zu gehen. Denn ihr nehmt einen Löffel in 250 Milliliter kaltes Wasser und rührt das um, schüttelt das, wenn ihr einen Shaker habt und dann seid ihr good to go. Und sehr einfach, easy, praktisch. Und was auch praktisch ist, ist unser Spezialangebot für euch, denn bei uns bekommt ihr quasi nicht nur eure Monatspackung AG1, sondern zusätzlich auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3, eine praktische Aufbewahrungsdose, einen Shaker und 5 Travel Packs, die man halt easy in den Rucksack mit reinschmeißen kann. Das Ganze findet ihr unter www.athleticgreens.com/bestzeit, www.athleticgreens.com/bestzeit.
Sag mal, und du warst ja am Wochenende zu Hause. Hast du jetzt deine Trail-Karriere auch rund um Sindelfingen fortführen können?
könnte man meinen. Tatsächlich waren die Wege, auf denen ich unterwegs war, überwiegend, ich sage jetzt mal, befestigter Natur. Es waren viele Feldwege, die dann zum Teil asphaltiert waren. Es gab auch ein paar Forstwege, wobei die bei mir im Umland von Sindelfingen, von meinem ursprünglichen Ort, wo ich aufgewachsen bin, Ehningen und sowas, das sind schon relativ breite, gut ausgebaute Forstwege, nicht so, ich sag jetzt mal, Single-Trail-mäßig, wie ich jetzt hier in Regensburg doch häufiger jetzt zuletzt unterwegs war. Was ich aber direkt wieder gemerkt habe, ist, dass man in meiner schwäbischen Heimat wirklich eigentlich gar nicht flach laufen kann. Also du kannst einfach, also ein normaler Dauerlauf, so eine normale 20 Kilometer Runde, da hast du auf jeden Fall mindestens 200 Höhenmeter drin. Und es ist aber ganz normal, das fällt einem jetzt gar nicht so krass auf. Da gibt schon mal irgendeinen Anstieg, irgendeinen Stich, wo du denkst, huh, das war jetzt schon intensiv, aber weiß ich nicht, es ist so, es ist einfach ein welligeres Gelände und klar, Regensburg mit den Flüssen hier im Umland hast du natürlich durchaus die Möglichkeit, auch ganz flach zu laufen. Und man kann da eher, oder ist es eher eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt hier auf den Max-Schulze-Steig und laufe da Trails oder ich gehe jetzt hier Richtung Marienhöhe und laufe dort im Wald durch Trails. Das ist schon eine bewusste Entscheidung. In meiner schwäbischen Heimat gibt es das nicht. Da ist immer hügelig auf jeden Fall.
Und gibt es eine Laufstrecke am Neckar? Weil da könnte man das ja machen, das ist jetzt nicht direkt bei dir um die Ecke, ne?
Genau, Neckar ist jetzt nicht direkt bei mir um die Ecke, aber ich weiß von Arne Gabius, dass der dort wohl gute Laufstrecken hatte, wo er so seine, ich sage jetzt mal, Marathon-Simulations-Workouts gemacht hat. Neckar ist wohl dann auch, denke ich mal, recht gut ausgebaut, was so Radwege etc. anbelangt, dass du dann auch mit Marathonschuhen etc. Ja, wettkampfähnliche Einheiten machen kannst. Von euch zu Hause, die da jetzt zuhören und vielleicht aus der Gegend von Stuttgart oder generell neckarnah wohnt, gebt uns gerne Bescheid mal auf Instagram in den Kommentaren oder schreibt uns auch gerne eine Mail, ob wir hier gerade kompletten Quatsch erzählen, ob das so ist. Aber ich weiß, dass Arne da irgendwo auf jeden Fall früher einen Streckenabschnitt wohl hatte, wo er sich auf seine großen Marathons auch vorbereitet hat.
Ja, und wo wir bei Vorbereitung sind, dann steigen wir jetzt mal so langsam mit unserem Gast ein. Arne Gabius spielt da auch eine Rolle, weil der auch vor seiner Bestzeit lange Belastung gemacht hat. Lange Belastung wird gleich ein Kernthema sein. Ja, und dann haben wir Gabius und Pfeiffer mit langen Belastungen, die speziell sind, die wirklich aber sehr, sehr spannend sind. Und dann haben wir natürlich noch zwei Norweger, die am Wochenende die Triathlon-Welt aus den Angeln heben wollen in Hawaii. Und die machen nochmal was ganz anderes. Ja, das diskutieren wir gleich alles mit Hendrik Pfeiffer. Und bevor du, Philipp, jetzt gleich noch die ultimative Ankündigung von Hendrik machen kannst, ja, weil du ihn natürlich viel besser kennst als ich noch, kann ich euch noch ein kleines Ratespiel mitgeben. Ja, ich werde gleich im Gespräch Philipp und Hendrik fragen, wer denn zuletzt in New York beim Marathon unter den Top 10 gelandet ist. Und dann sage ich eine falsche Platzierung. Ja, es war nicht 8, sondern es war Platz 7. Ja, aber da müsst ihr noch ein bisschen zuhören. Ja, jetzt du über Hendrik.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir Hendrik Pfeiffer wirklich vorstellen müssen. Ich denke, der wird wahrscheinlich in unserer Community auf jeden Fall bekannt sein. Hendrik Pfeiffer, Marathonläufer, extrem erfolgreich gewesen, vor allem in den letzten Jahren, hatte zu Beginn der Karriere auch teils gravierende Verletzungsprobleme, 2 große OPs an Achillessehnen, sich immer wieder zurückgekämpft, inzwischen wirklich lange Zeit verletzungsfrei, Gott sei Dank, und das macht sich natürlich auch in seinen Leistungen bemerkbar, ist schon im Bereich von 2 Stunden 10, an der Schwelle zu 2 Stunden 9, ist gerade dieses Jahr deutscher Marathonmeister in Hannover geworden, auch mit einer Zeit knapp unter 2 Stunden 11. Er war Teil der sozusagen Silber-Equipe der Männer bei der EM in München und bereitet sich aktuell auf seinen dritten Marathon dieses Jahr, auf den New York City Marathon, vor. Er war mit mir pacen für die Gruppe um Haftam Welder und Johannes Motschmann in Berlin. Am vergangenen Wochenende in Köln hat er seinen langjährigen Freund Tobias Blum bei seinem Abschiedsrennen bis ins Ziel begleitet. Ich glaube, das war schon ein guter Abriss, hoffe ich jetzt mal, und wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit ihm. Lasst uns reinstarten.
Ja, dann sagen wir herzlich willkommen bei uns, Hendrik. Du bist ja nicht nur ein äußerst versierter Läufer, sondern natürlich auch extrem medienerfahren. Nach diesem Sommer hast du ja eine Menge Dinge erleben können dürfen, aber ja, unglaublich viele positive Ausschläge. Also deshalb erstmal super, dass das geklappt hat heute Morgen. Schön, dass du hier bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, Hendrik, du, wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit gesehen, nämlich in Berlin zum Marathon, wo du ja tatsächlich Johannes Motschmann, das kannst du aber nachher noch detaillierter ausführen, tatsächlich sehr viel länger noch gepaced hast, als eigentlich du, glaube ich, hättest müssen sozusagen. Der Plan war ja, glaube ich, 25. Ich glaube, du bist bis 32 sogar mit ihm gelaufen, vielleicht sogar noch weiter. Und das vergangene Wochenende warst du schon wieder im Einsatz und hast Tobias Blum, einen guten Freund, sozusagen bei seinem Abschiedsrennen auch gepaced, allerdings diesmal bis ins Ziel. Also ganz offensichtlich bist du in sehr, sehr guter Verfassung. Wo befindest du dich denn gerade? Weil das sehen die Leute zu Hause natürlich nicht, aber wir haben so ein bisschen gehört, dass du nicht zu Hause bist.
Ja, das stimmt. Ich bin gerade jetzt in Herxheim angekommen, im Trainingslager. Das ist also mein Rückzugsort hier in Deutschland, wo ich mich immer sehr gerne auch auf viele Sachen vorbereite oder auch wenn ich mal gesundheitliche Probleme habe, immer meinen Zufluchtsort habe. Und hier will ich jetzt eben die letzten 4-5 Wochen Richtung New York, Richtung meinem eigenen Marathon, den ich dann ja laufe, verbringen und dann eben möglichst konzentriert auch dafür trainieren. Aber diese ganzen Pace-Jobs jetzt in den letzten Wochen, ne, wo wir auch gemeinsam in Berlin ja gepaced haben oder jetzt auch in Köln, das sind dann eben auch Top-Vorbereitungen aus der eigenen Perspektive. Ne? Was bereitet einen besser auf so einen Marathon vor, als selber eben diese Straßenlaufluft auch mal zu schnuppern? Und ja, das ist sehr gut gelungen. Ich glaube, in Berlin haben wir einen guten Job gemacht und die Pace auch sehr gut getroffen. Und in Köln war es natürlich dann eben auch nochmal ein ganz besonderes Ereignis, weil ich dann eben ja spontan entschieden habe, das auch durchzulaufen. Und dann hatten wir da eben einen sehr, sehr besonderen Moment gemeinsam auf der Ziellinie. Ne? Tobias Blum, der ja schon lange ein guter Freund von mir ist, auch seit vielen Jahren, und dann hier in Köln seine Karriere beendet hat.
Also da war ich natürlich dann wieder über meinen Berufsstand schwer schockiert, muss ich sagen, ja, weil das klang halt sehr anders, als das in Realität war. Also ich hatte ja schon eine Idee, was du vorhast in Köln, logischerweise, ja, weil wir ja letzte Woche kurz gesprochen hatten. Und im WDR klang das aber anders, und zwar den ganzen Tag über in den Nachrichten. Ja. Spurtentscheidung beim Köln-Marathon, ja, das Gottes Zielfoto müsste über den Sieg entscheiden. Da bin ich dann immer ein bisschen schockiert anschließend, ja. Also das muss ich echt sagen, weil ich meine, wer jetzt nicht da war, der kann natürlich der irrigen Annahme verfallen, dass ihr da das Ding ausgespurtet hättet, weil es ja dann irgendwie nur eine Sekunde Unterschied war. Aber wer ja da gewesen ist, der hat ja gesehen, was du auf der Ziellinie gemacht hast oder auf der Zielgeraden gemacht hast und was Tobi da gemacht hat. Also da kann man doch nicht zu so einer Einschätzung kommen, dass sorry dafür. Also es ist halt manchmal auch ein bisschen schwierig.
Ja, obwohl gegen diesen unwiderstehlichen Endspurt, da hätte ich jetzt wahrscheinlich auch keine Chance gehabt. Nein, aber ich glaube, dass die Journalisten, die das geschrieben haben, tatsächlich gar nicht vor Ort waren.
Muss ja so sein, fast.
Natürlich schnell denken. Ja, aber in dem Fall war es wie ich auch wichtig, dass Tobi da ein schönes Erlebnis jetzt am Ende hat, und der Tag, der sollte eben auch ihm gehören, weil das eben sein großer Abschied war, und ich war Pacemaker, der es dann ein bisschen länger gemacht hat, und als wir dann, wie ich da so bei Kilometer 40, 41 waren, war mir auch klar, dass ich ihm da den Vortritt auch lassen will, und es war trotzdem wie ich was sehr Besonderes, da wirklich gemeinsam auf dieses Ziel gerade einzubiegen, weil einen schöneren Abschied kann man im Grunde sich ja gar nicht wünschen, ne, als dann mit einem guten Freund da drauf zu biegen, zu wissen, man gewinnt auch einen großen City-Marathon, ne? Das ist in Köln ja eben auch ein sehr cooles Erlebnis, wenn man da im Schatten des Doms auf diese Zielgerade biegt, wo dann auch die Leute 3, 4, 5 reich stehen, und das werden wir wahrscheinlich beide nicht so schnell vergessen, und Tobi natürlich schon gar nicht, ne? Weil das ja dann eben auch ein würdiges Ende war von auch einer ziemlich erfolgreichen Karriere.
Außerdem war das ja für ihn auch eine sehr okay Zeit, ne?
Es war Bestzeit sogar für ihn, oder?
Ja, es war tatsächlich Bestzeit, ja. Also für ihn eine persönliche Bestzeit. Müssen wir schauen, ob die jetzt tatsächlich offiziell zählt, weil wir einmal, glaube ich, auch falsch geleitet wurden. Also, da kenne ich mich ja dieses Jahr auch schon ein bisschen mit aus. Aber da waren ja so ein paar Probleme auch im Halbmarathon schon gewesen, jetzt, was die Streckenführung angeht. Und uns hat es ja auch einmal erwischt, oder sogar zweimal erwischt, wie ich dann hinterher erfahren habe. Einmal sind wir zu viel gelaufen, einmal zu wenig, sodass das ungefähr sich wieder ausgleicht. Aber wir wissen ja, die Zeit, die muss dann natürlich auch auf der korrekten Strecke erzielt worden sein. Und deswegen müssen wir schauen, ob das dann tatsächlich am Ende offiziell wird. Aber es wäre auf jeden Fall eine Bestzeit gewesen. Und wir waren da auch sehr, sehr lang auf einer Zielzeit von 2:14 unterwegs. Also er ist da auf jeden Fall auch sehr aggressiv in dieses Rennen reingegangen und hatte richtig was vor und hat es dann tatsächlich auch sehr gut stehen können. Ne? Also das ist ja gerade, wenn man dann schon kurz nach Halbmarathon so die erste Lücke mal wieder auftut, dass es dann oft ja auch sehr, sehr übel ausgehen kann.
Auf jeden Fall.
Und das muss man wirklich lassen. Das hat er sehr gut gemacht. Ne? Also ich habe selber in Köln ja auch schon erlebt, wie es sein kann, wenn man bei 30 nicht mehr so richtig kann. Und ich bin tatsächlich mit 4-Minuten-Schnitt am Ende unterwegs gewesen. Und Tobi hat es wirklich geschafft, dann eben auch trotz größerer Probleme die 3:30, 3:35 immer zu halten.
Du hast vorher was angesprochen, wo ich auf jeden Fall natürlich noch gerne drauf einsteigen möchte. Ich habe irgendwo einen Kommentar gesehen unter einem deiner Posts, ich glaube zum Wochenende, wo das so ein bisschen hinterfragt wurde, ob das nicht too much ist, quasi in Vorbereitung jetzt für dich auf New York irgendwie Köln durchzulaufen. Da musst du ein bisschen schmunzeln natürlich. Also es gibt natürlich sehr viel verschiedene Trainingsansätze und was ja auch schwer von außen ist, ist ja, glaube ich, so ein bisschen reinzugucken, wie fit du vielleicht auch bist. Ne? Ich meine, das weißt du natürlich am besten, das wissen die Leute um dich rum am besten, aber es ist natürlich immer interessant, wenn das so spekuliert wird. Und da muss man natürlich sagen, für jemanden, der eine 2.10er Bestzeit hat, ist halt eine 2.16 am Ende des Tages zwar, es ist jetzt nicht langsam, ne? Das ist kein Long Jog oder so, sicherlich nicht, aber es ist halt, ich würde jetzt mal sagen, für dich war das eine, wie du selber schon gesagt hast, perfekte Möglichkeit, einem sehr guten Freund beim Abschiedsrennen zu begleiten, zu unterstützen und natürlich einen qualitativ hochwertigen Longrun in Vorbereitung auf deinen Marathon zu machen, wo du ja möglicherweise sogar genau auch Race Nutrition etc., diese ganzen Abläufe auch mal durchexerzieren kannst, was ja auf jeden Fall große Vorteile hat. Im Gegensatz zum normalen Trainingsalltag hättest du wahrscheinlich auch sonst allein irgendwo bei dir, weiß ich nicht, in Bochum oder sonst wo machen können. Aber das macht dir dann auch nochmal ein bisschen mehr Bock, sicherlich vor so einer Kulisse zu laufen. Und ja, nimm uns doch mal mit, was da mit reingespielt hat. Ich leake mal, dass du auf jeden Fall in Berlin, soweit ich da noch informiert bin, in Berlin hast du keine Race Nutrition sozusagen für dich getestet. Ich glaube, du hast einfach nur ab und zu einen Becher Wasser genommen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das habe ich ja zumindest so auf der Strecke wahrgenommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Köln war. Wäre auch beeindruckt, wenn du in Köln das ähnlich gehandhabt hast. Aber du wirst ja in New York jetzt vermutlich nicht nur mit Wasser laufen, sondern mit irgendeiner Art von Race Nutrition.
Ja, du hast viele Sachen angesprochen. Also die Frage erstmal ist natürlich berechtigt, ob man im Training jetzt einen Marathon laufen sollte auf 2.16. Ich muss überlegen, dass ich bei der Europameisterschaft ja auch nur eine 2.16er Zeit gelaufen bin, natürlich bei ganz anderen.
Ich wollte gerade sagen, da müsste ich schon einhaken, also mit ein bisschen anderen Voraussetzungen natürlich bei einer EM. Ne?
Dementsprechend ist die Zeit jetzt, das ist nicht so langsam und das ist natürlich auch eine ordentliche Belastung für den Körper. Deswegen habe ich mir das auch im Rennen erst selbst überlegt. Ich habe mir schon bewusst von vornherein die Möglichkeit offen gehalten, auch ein Ziel durchzurennen. Sollte es mir sehr, sehr gut gehen. Ich habe ja in Berlin schon die Erfahrung gemacht, dass es mir da auch extrem gut ging und ich da auch schon geliebäugelt hat, einfach durchzulaufen und vielleicht sogar Richtung 2.10 eine Zeit zu erzielen. Also hätte ich mir an dem Tag tatsächlich schon zugetraut. Deswegen wusste ich, dass es in Köln dann jetzt nicht viel schlechter sein würde. Aber es ist schon so, dass man sich das gut überlegen sollte, ob man dann eben so eine scharfe Belastung in sein Training einbaut, weil man ja das Training dauerhaft hochhalten möchte. Ne? Und wäre es jetzt so gewesen, dass ich jetzt 5-6 Tage bräuchte, um mich zu regenerieren, erholen, dann wäre wahrscheinlich das Thema verfehlt worden. Aber ich habe gespürt, dass es mir eben so gut geht, dass ich auch am nächsten Tag schon direkt wieder nahtlos anknüpfen kann ans Training. Und deswegen habe ich das eben gemacht, weil es natürlich dann eben auch toll war, Tobi da eben ein bisschen Ziel zu unterstützen, weil er eben so früh schon auch Probleme hatte. Dann brauchst du eben auch ein bisschen Hilfe und wie gesagt, dieser Moment am Ende ist natürlich dann eben auch was Besonderes, den man sich so einfach dann auch nicht entgehen lassen möchte, wenn es nicht notwendig ist. Ne? Aber was die Verpflegung angeht, hast du recht, in Berlin hatte ich ja ursprünglich auch nur vor, so wie du, bis Halbmarathon maximal bis 25 zu gehen. Da brauchst du dann in der Regel keine Verpflegung währenddessen. Und ja, das war am Ende auch ein Auslöser, warum ich gesagt habe, ich laufe hier auf keinen Fall durch, weil ich mich überhaupt nicht verpflegt habe und dann bei einem Tempo von 2.10 oder 2.9, wie Haftom ja auch gelaufen ist, da solltest du dann natürlich schon dich während des ganzen Rennens verpflegt haben. In Köln war es ähnlich. Hätte ich jetzt meine Flaschen schon dabei gehabt mit der Rennverpflegung, dann wäre die Wahrscheinlichkeit ja noch viel höher gewesen, dass ich vielleicht was Unüberlegtes gemacht hätte. Und gesagt, komm, ich laufe jetzt auf jeden Fall durch. Das wollte ich von vornherein vermeiden. Und deswegen habe ich da genauso wie in Berlin auch nur Wasser getrunken. Und dann eben gesagt, wenn ich durchlaufe, dann aber auch nur, wenn es mir wirklich richtig gut geht und es gar kein Problem ist. Und das war eben in Köln der Fall und deswegen habe ich es so gemacht. Im Nachhinein wäre es natürlich ganz cool gewesen, da schon mal auch unter Wettkampfbedingungen die Rennverpflegung zu testen. Aber da habe ich jetzt hier im Training eben auch so viel Gelegenheit zu und habe es ja auch schon jetzt oft im Vorfeld gemacht, dass das jetzt okay ist. Und im Grunde war es ein Schutz vor mir selbst, da jetzt nicht mit meinen Wettkampfflaschen ins Spiel zu gehen.
Erstmal, ja, kleine Warnung, nicht vergessen. Die Jungs machen das jeden Tag, die machen das beruflich, die regenerieren auch, richtig, ja. Don't do this at home, haben wir schon oft genug gesagt. An der Stelle nochmal, ja, die Erinnerung, wenn Hendrik 40 Kilometer läuft, dann ist er nach 2 Stunden und 16 Minuten im Ziel, ja. Wenn ihr 2 Stunden, 16 Minuten Longrun zu Hause macht, dann ist das sicher komplett in Ordnung. Wenn ihr 40 Kilometer läuft, seid ihr nicht nach 2 Stunden 16 zu Hause, dann ist das vielleicht nicht ganz in Ordnung. Ja, also wenn du jetzt, Henrik oder Philipp, wenn ihr jetzt 3 Stunden oder 4 Stunden laufen müsstet, dann ist das natürlich eine völlig andere Belastung. Also nicht vergessen, auch die Halbmarathon oder die 30 Kilometer sind natürlich einfach von der zeitlichen Dimension bei euch halt sehr so anders, weil das ja gerne übersehen wird. Ne? Man guckt halt auf Strava, oh, was machen die Jungs da? Oh, die rennen 30, die rennen 40. Und dann denkt man, oh, ich muss 30 und 40 rennen. Das kann ja mal okay sein, wenn man einen Überdistanzrun macht, ja, oder von der zeitlichen Länge her einen Überdistanzrun macht. Aber das muss man dann auch entsprechend regenerieren können, ja, und erstmal die Fähigkeit haben, das durchzuhalten, nur mit Wasser. Das ist nämlich auch nicht so einfach.
Ja, ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass zeitlich, also für die größere Mehrheit wahrscheinlich der laufenden Bevölkerung, die sich möglicherweise auch auf Marathons vorbereitet, eher, wie du schon gesagt hast, Ralf, nach einem zeitlichen Aspekt zu gehen, jetzt nicht sich auf die Kilometer festzunageln, weil man muss, glaube ich, auch schon ein bisschen sehen, wie viele Wochenkilometer laufe ich üblicherweise. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich schaffe sonst 20, 30 Kilometer auf die Woche verteilt zu laufen, ist es halt dann schon ein bisschen fraglich, ob man dann halt sich regelmäßig 30er am Wochenende noch reinballert. Das ist der Körper ja auch gar nicht gewohnt und dann ist natürlich auch ein potenzielles Verletzungsrisiko sehr viel höher. Insofern macht es dann vielleicht eher Sinn, tatsächlich eher nach so zeitlichen Aspekten zu gehen, dass man immer sagt, okay, ich gehe dann halt mal auch 2 Stunden am Stück laufen, vielleicht 2,5 Stunden irgendwann, wenn man sich da rangetastet hat, aber nicht unbedingt sich festnageln auf, okay, ich sehe bei Hendrik auf Instagram, er macht irgendwie 40 Kilometer Longrun, ich muss es auch einen 40er machen, laufe aber sonst üblicherweise nur 20, 30 in der Woche, das ist natürlich dann nicht empfehlenswert auf jeden Fall.
Und man muss ja auch immer bedenken, dass viele ja gar nicht die Möglichkeit haben, auch so aktiv zu regenerieren, wie wir das machen. Wir sind ja Profis. Absolut. Und haben dementsprechend auch die Zeit am Tag, dass man dann nicht mehr dann auf der Arbeit ist. So, ein bestes Beispiel ist jetzt meine Freundin, ne? Die hat ja in Köln den Halbmarathon gewonnen, musste aber am Tag vorher und an dem Tag davor auch, also Freitag, Samstag auf der Messe, komplett durchackern. Und das waren 25 Stunden Arbeiten stehen in 2 Tagen. Und jetzt geht sie in Herxheim direkt weiter mit dem Praktikum, direkt nebenan in Karlsruhe. Und das merkt die auch ganz gewaltig so, ne? Der Halbmarathon war für die schon auch was sehr, sehr Langes, ist ja eigentlich eine Mittelstrecklerin. Und dementsprechend tun die Beine weh. Aber wenn du dann in den Tagen danach schon wieder weiterarbeiten musst, den ganzen Tag, dann schleppst du das mit dir und kriegst das nicht so richtig aus den Knochen raus. Ne? Und das ist eben ein entscheidender Unterschied, den wir haben, ne? Dass wir eben die Möglichkeit haben, nach so einem 40er das so zu behandeln, wie man es behandeln sollte, dass es dann eben schnell wieder raus ist. Und das muss man immer darauf hinweisen, ne, dass ja ein absolutes Privileg ist und der Großteil der Leute gar nicht erst die Möglichkeit hat, so ein Ding richtig zu verarbeiten, wie man es eigentlich machen sollte.
Aber lass uns nochmal bei der Race Nutrition, ja, nein, vielleicht, wie gehe ich damit im Training umbleiben, weil das ja auch ein sehr gern genommenes Streitthema ist, ja, und es da ja Glaubensbekenntnisse ohne Ende gibt. Ich habe gestern erst noch wieder eine lange Metastudie gelesen, von Dennis Sandig, das ist der Fortbildungs- und Wissenschaftsbeauftragte der Deutschen Triathlon-Union, über die Effektivität von Nüchtern-Training. Ja, weil wir sind dann ja schon in so einem Bereich. Ja, erst nochmal die Frage, du hast aber vorher gefrühstückt, also eine normale, zumindest Vorverpflegung gemacht, vor der 2 Stunden 15 Belastung, dann nur mit Wasser.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer wichtig. Ne? Ich bin auch kein großer Freund vom Nüchtern-Training. Ich habe das mal gemacht in einer Marathonvorbereitung, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mir das sehr, sehr viel genützt hat im Vergleich zu anderen Vorbereitungen. Also ich bin immer jemand, der sehr, sehr gut verpflegt in so einen Longrun reingeht, den dann aber auch sehr gut stehen kann. Also für mich ist es kein Problem, auch eine lange Belastung nur mit Wasser durchzuhalten. Aber ich glaube, wenn es jetzt wirklich in diese Bereiche geht, ne, wenn ich jetzt von 2:10:18 meine Bestzeit steigern will auf irgendwas mit 2:09, dass das dann natürlich schon entscheidend ist, dass du da die richtigen Kohlenhydrate zur richtigen Zeit einnimmst. Aber wenn es jetzt im Bereich ist von ein paar Minuten langsamer, dann ist es gar nicht mehr so entscheidend. Also ich glaube, diese perfekte Rennverpflegung ist wirklich im Spitzenbereich sehr, sehr wichtig, dass man da die entscheidenden Sekunden rausholt. Oder eben, wenn man so lange unterwegs ist, dass man da nicht noch ein paar Kilometer auf Reserve fahren kann. Also wenn ich jetzt 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden unterwegs bin, da brauche ich natürlich Kohlenhydrate, ne? Weil einfach dann die Speicher irgendwann leer sind. So im Bereich von 2:12, 2:15, 2:20. Wenn du in der Lage bist, normalerweise 3, 4, 5 Minuten schneller zu rennen, dann tut es eben auch Wasser und man kommt durch. Aber wie gesagt, ich würde jetzt mich unwohl fühlen, wenn ich jetzt in ein Rennen gehe, wo ich Bestzeiten jage, nur mit Wasser, sondern da auf jeden Fall dann schon eine Rennverpflegung, die man auch vorher natürlich trainiert hat. Ne? Weil das war für mich früher auch immer öfter mal ein Problem, dass ich die Dinge einfach nicht vertragen habe, ne? Von meinem Magen her. War da immer mit Morten unterwegs und bin jetzt tatsächlich zum Anbieter gewechselt mit der Ministry of Nutrition, wo gezielt diese Magenverträglichkeit im Fokus steht, ne? Und das, damit fahre ich jetzt eben deutlich besser und ja, bereue das dann eben nicht, ne? Zuvor war es tatsächlich so, dass immer, wenn ich jetzt das getrunken habe, ich immer dachte, boah, hoffentlich hält das jetzt mein Magen und meldet sich dann nicht in 2-3 Kilometern. Mhm. Und da sollte man natürlich wegkommen, ne? Da sollte man auf jeden Fall ein Produkt finden, wo man sicher ist, dass der Magen das hält, weil ansonsten kehrt sich der Effekt natürlich ins Negative und Gegenteilige um.
Du hast angesprochen, also dass du kein großer Freund von nüchtern Training sozusagen bist, und da würde ich mich anschließen. Also ich sage natürlich, ab und zu laufe ich auch mal vorm Frühstück irgendwie einen lockeren Lauf oder so. Ich bin aber jetzt auch absolut kein Dogmatiker, und da gibt's schon so eine gewisse Lagerbildung, glaube ich. Das ist natürlich auch immer nach persönlichen Präferenzen unterschiedlich, ist auch vollkommen in Ordnung. Die einen schwören total drauf, dass das der Schlüssel für sie ist, dass sie hinten raus irgendwie einen Marathon gut stehen können oder was weiß ich, dass sie da auf den Fettstoffwechsel irgendwie setzen. Ich persönlich habe auch nie den Eindruck gehabt, dass irgendwie das Nüchtern-Training für mich so der Step ist, den man machen muss, weil sonst funktioniert ein Marathon irgendwie nicht. Ich glaube schon, dass man aus einem Training, auch aus vielleicht intensiven Einheiten, wesentlich mehr noch rausholen kann, wenn man eben zumindest mal ordentlich vorher gefrühstückt hat. Und im Wettkampf selber würde ich jetzt mal sagen, wenn man da mal auf die Entwicklung der letzten, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Jahre schaut, so seit Monza ungefähr, wo das ja auch in der Doku um Eliud Kipchoge ja sehr auch eindrücklich gezeigt wurde, ist ja, glaube ich, schon so, dass diese ganze Professionalität in Sachen Wettkampf-Nutrition und wie viel Kohlenhydrate man idealerweise pro Stunde zuführen sollte, schon nochmal einen ganz anderen Push bekommen hat, wie vielleicht zur Jahrtausendwende, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was in den Flaschen früher bei den Top-Leuten drin war, so Anfang der 2000er, aber da würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn viele Kenianer tatsächlich einfach noch mit Wasser gelaufen sind. Man sieht es ja ab und zu noch, wenn man in Kenia trainiert, und ich glaube schon, dass denen natürlich auch geholfen hat, wenn man von außen ein paar Tipps bekommen hat, wie viel, egal ob es Morten oder ich habe schon viel auch Gutes gehört über tatsächlich Ministry of Nutrition, noch nie probiert, aber die da als neuer Anbieter eben tatsächlich, glaube ich, auch echt gute Produkte am Markt haben, dass man da doch, glaube ich, schon die eigene Performance zumindest mal im Wettkampf noch deutlich unterstützen kann. Und ja, so ist ein Aspekt der Laufzeitenentwicklung vielleicht der letzten Jahre neben den viel besprochenen Schuhthematiken, ist, glaube ich, schon auch dieses Thema Wettkampfverpflegung optimieren.
Ja, vielleicht zitiere ich nochmal ein bisschen aus dieser Studie. Da sind nämlich unterschiedliche Gruppen miteinander verglichen worden. Also auf der einen Seite, die nur Wasser getrunken haben vor einer entsprechenden langen Belastung. Da geht es ja dann halt um lange Belastung, je individuell unterschiedlich das auch sein mag. Dann eine, die halt kohlenhydratorientiert vorher gegessen haben, und eine andere, die Low Carb, also keine oder ganz wenig Kohlenhydrate, und eiweißorientiert vorher gegessen haben. Mhm. Und die Unterschiede zwischen der Kohlenhydratgruppe und der Eiweißgruppe waren relativ groß, aber der Unterschied in der etwas höheren Beanspruchung des Fettstoffwechsels, das ist ja das, was man damit erreichen will, dass man den Fettstoffwechsel optimiert, zwischen der Eiweißgruppe und der nüchternen Gruppe waren sehr klein. Der Vorteil aber, wenn man vorher etwas zu sich nimmt und dann eiweißorientiert zu sich nimmt, ist, dass man es viel besser regenerieren kann. Weil wenn man in einen Bereich gerät, wo man auch nur einen Tick zu schnell unterwegs ist, dann fängt halt der Körper an, seine eigenen Eiweißstrukturen abzubauen. Mhm. Ja, und das ist ein sogenannter kataboler Effekt, also ein nicht aufbauender, sondern ein abbauender Effekt. Und das ist das Letzte, was man erreichen möchte in einem Training.
Ich habe ja, also es ist ja immer noch eine Sache, die oft gemacht wird mit den Saltin-Diäten. Ne? Also da weiß ich es von Arne Gabes, dass das immer gemacht hat. Ich glaube auch, Richard hat es gemacht.
Ne? Okay. Ich meine ja.
Also das sind das schon noch Sachen, die mir auch immer wieder begegnen. Also ich selber habe da jetzt noch gar keine Erfahrung mit. Aber das ist ja auch in gewisser Weise so eine Art von Nüchtern-Training. Ne? Nur ganz extrem und für eine relativ kurze Zeitdauer. Also das ist mir schon eine Sache, die mir immer wieder noch mal begegnet ist, dass man da vielleicht dann punktuell noch mal so ein paar Prozente rauskitzeln kann, weil dann der Körper ein bisschen ja besser noch umgehen kann mit den wenigen Ressourcen, die er zur Verfügung hat während eines Marathons. Aber auch das hat mich bisher noch nicht so richtig gereizt zu machen.
Also das wäre jetzt meine Frage gewesen. Bist du da neugierig, Hendrik? Wäre das was, wo du Bock hast, das auszuprobieren?
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, das irgendwann mal auszuprobieren, aber im Moment, glaube ich, habe ich noch andere Mittel, meine Leistungsfähigkeit auszureizen. So, ne? Das wäre vielleicht auch noch irgendwann mal so eine Sache, an der man drehen kann, die, glaube ich, aber auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist, weil man dann eben auch schnell wieder ins Negative kippen kann. Aber auf jeden Fall eine interessante Sache, weil ich eben jetzt weiß, dass einige von den absoluten Spitzenleuten das schon noch einbaut, auch heute noch, ne? Auch wenn ich jetzt sonst von Nüchterntraining eher weniger mitbekommen habe.
Ja, und nochmal für das Nüchterntraining, in was für einer Frequenz macht man das überhaupt? Ja, weil ich kenne relativ viele Leute und ich verfolge halt auch relativ viele Leute, die das ja permanent machen, weil sie zum Beispiel ja noch arbeiten gehen müssen, ja, was ja hier so ein Klassiker ist, ja, oder einen anderen Tagesablauf haben und einfach andere Punkte haben und sagen, okay, ich kann vorher schlecht essen. Weil das ja dann relativ schnell nach dem Aufstehen oft losgeht, ja, weil die stehen halt früh auf und rennen los. Ja. So, wenn ich das jetzt aber jeden Tag mache, bringe ich mich jeden Tag in ein Defizit rein. Ja, der Körper fängt sofort an, Stresshormone aufzubauen, ja, und auszuschütten, wenn ich ein entsprechendes Tempo überschreite bei Nüchterntraining. Das ist noch mal schwerer zu regenerieren oder zu verarbeiten und zu kompensieren, als wenn man sowieso schon viel trainiert, viel arbeitet, ja, und nicht entsprechende Regenerationsmaßnahmen hat. Also selbst einmal in den Riegel beißen oder eine Kleinigkeit, ja, was den Magen dann möglichst wenig belastet, hilft schon, diesen Effekt zu vermeiden.
Ja,
würde ich so unterschreiben auch. Also gerade auch, ich denke mal, hier im Podcast hören ja schon viele Läufer, aber jetzt am wenigsten absolute Weltklasseläufer. So, und deswegen glaube ich schon,
dass viele Weltklasseläufer.
Ja, haben wir da eine Auswertung schon?
Naturgemäß sind die ja in der Minderheit im Vergleich zu den ambitionierten Freizeitläufern oder generell Freizeitläufern. Und ich glaube, also das würde ich einfach auch mitgeben. So, ne? Man kann unglaublich weit kommen, ohne jetzt in diesem Diätbereich alles Mögliche ausreizen zu müssen. Ne? Also
bin ich 100%.
Ich würde immer sagen, gerade wenn man arbeitet, ja, gerade wenn man arbeitet und auch viele andere Verpflichtungen hat, dann würde ich da nicht mit dem Feuer spielen, ne, sondern einfach versuchen, das Training gut unterzubringen, immer mal wieder Zeitfenster für Regeneration zu finden. Und zu dieser Regeneration gehört für mich eben auch dann stabiles und gutes Essen dazu und am besten eben auch schon vorher, wenn das irgendwie möglich wäre.
Absolut. Ich glaube, da ist es wirklich der Fokus auf die falschen Schwerpunkte gelegt, wenn man dann schon immer auf so Kleinigkeiten achtet. Also ich glaube, so Trainingskontinuität, entsprechende Erholungsphasen einplanen, wie du schon gesagt hast, gute Ernährung, also ausgewogene Ernährung, ne, gesund sich zu ernähren etc., Schlaf und solche Dinge, das sind so die Basics, glaube ich, die man wirklich auch in einem Nicht-Profi-Alltag versuchen kann, gut umzusetzen und so Kleinigkeiten wie am Ende, ob nüchtern oder nicht und dies und das, das ist eigentlich eher so Firlefanz, sage ich mal, für uns, wo man dann irgendwie vielleicht versuchen kann, nochmal die letzten Prozentpunkte irgendwie vielleicht nochmal rauszukitzeln. Aber ich glaube, da wird natürlich immer gern drüber gesprochen, das wird gerne thematisiert, was natürlich auch irgendwie spannend ist, aber ich glaube, das ist für die Allgemeinheit ehrlich gesagt gar nicht so empfehlenswert letztlich. Da gibt es ganz andere Stellschrauben, die leichter umzusetzen sind und also auch sehr viel schneller, glaube ich, zu Ergebnissen helfen.
So, pass auf, wir wissen ja, dass bei uns hier in der Community ja auch relativ viele Triathletinnen und Triathleten unterwegs sind. So, ihr Lieben, ich weiß, ihr seid alle wahnsinnig aufgeregt, ich übrigens auch, ja, weil diese Woche ist Race Week, ja, also diese Woche ist ja Ironman, das Frauenrennen ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hier schon vorbei, weil das Frauenrennen in dieser Woche Donnerstag stattgefunden hat und das Männerrennen ist am Samstag. So, natürlich schauen wir alle darauf, was machen die Jungs und Mädels da jetzt noch in den letzten zwei Wochen vor Hawaii, ja? Weil da weiß man ja, was man wirklich machen muss, um gut zu sein, ja? So, Henrik, ja, du läufst 30 und 40 mit 4 Wochen Abstand vor New York, ja? Norweger, hold my beer. Ja, weil zwei von den Top-Jungs für den Männerbereich am Samstag sind Gustav Iden und Christian Blumenfeld. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, die Namen, ja. Nicht nur im Weltmeister, Weltmeister geworden in unterschiedlichen Bereichen, sondern wirklich auch in dem, was sie halt trainingstechnisch machen. Das ist ja im Laufbereich nicht anders, ist das halt schon sehr, sehr spannend, weil die eben, was jetzt den wissenschaftlichen Ansatz und die Verzahnung von unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen in Norwegen angeht, sehr, sehr gut sind, weil sie unterschiedliche Sportarten, also Wintersport, Sommersport etc. vernetzen und entsprechend verzahnen. So, was haben die am Wochenende gemacht? Ja, die sind 40 Kilometer gelaufen. Ja, also 6 Tage vor dem Marathon, dem Ironman, vor dem Ironman, ja, also vor der Weltmeisterschaft, sind die Jungs nochmal 40 gelaufen. Auf Hawaii. In Race Pace.
In Race Pace?
Also in Race Pace, ja. Also deren Race Pace ist roundabout 2,30. Ja, also irgendwas um die 3,35, also 3,30, 3,35 pro Kilometer.
Okay.
Ja, das ist Race Pace. Das haben die am vergangenen Sonntag gemacht. Sind aber vorher noch ein bisschen Rad gefahren. Ja, nicht die ganz lange Distanz, sondern irgendwie 95. Das ist jetzt für einen Langdistanz-Triathleten im Weltklassebereich nicht viel. Ja, da sind die halt nach, keine Ahnung, 2 Stunden 45 spätestens wieder zu Hause. Ja, aber dann anschließend sind die halt nochmal 40 in Race Pace gelaufen. Und da habe ich dann schon gedacht, wow.
Ja, kann man machen.
Würden das meine beiden hier jetzt machen?
Also, ich finde das beeindruckend und ich bin natürlich nicht so tief im Triathlon-Training drin, aber ich würde jetzt von außen trotzdem mal annehmen, dass das auch für Triathlon-Verhältnisse eher ungewöhnlich ist und das ist nicht irgendwie die Regel ist.
Ja, das ist definitiv ungewöhnlich, ja. Also die anderen haben schon noch Langbelastungen gemacht, ne? Also zum Beispiel Philipp Seip, den haben wir ja hier in 2 Folgen gehabt bei uns, die ja immer noch sehr, sehr gut nachgeschaut werden. Und hört euch das nochmal an, da sind sehr viele super Ansätze dabei für Training und für Grundlagen und so weiter. Die haben letzte Woche auch noch als Gruppe einen Long Run gemacht. Aber da reden wir von sowas, was wir vorhin beschrieben haben. Ne? Also 2 Stunden, 2,5 Stunden vielleicht im Anschluss an ein Radtraining, das dann durchaus irgendwas so um die 100 Kilometer, wie gesagt, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich für Triathleten, sowas zu machen im Doppel. Aber dann sind die vielleicht bei 25 Kilometer oder 28 Kilometer, aber die sind 40 in Race Pace ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
Das stimmt natürlich und ich will die Leistung auch gar nicht schmälern. Es ist, glaube ich, aber schwer, das mit Läufern zu vergleichen. Also ich schätze mal, Hendrik wird jetzt nicht die Woche vor New York, vielleicht ist er dann schon in New York, in der City am Central Park sagen, ich möchte mir doch mal den Teil der Strecke anschauen und mache dann auch nochmal einen 40er in Race Pace.
Ja, warte doch mal, vielleicht ist
vielleicht
das eine Herangehensweise,
ist das
Ausreizen
das
von sein. Möglichkeiten, das er eben skizziert hat.
Also ich glaube, der Hauptunterschied ist, und wie gesagt, das soll die Leistung von diesen außerirdischen Norwegern überhaupt nicht schmälern, aber natürlich ist deren 40er in Race Pace nicht ihr Maximum. Ne? Muss man ja nicht, glaube ich, das ist ja kein Geheimnis, dass die Jungs, wenn die jetzt fresh irgendwo sich an eine Marathon-Startlinie stellen, wahrscheinlich auch easygoing unter 2,20 rennen können und halt nicht 2,35, weil die 2,35, das ist ja ihre Race Pace, wenn sie davor schon das Schwimmen und 180 Kilometer Rad schon in den Knochen haben, dann rennen die immer noch einen 2,30er Marathon, was ja auch schon geisteskrank ist. Aber
korrekt.
Ja, also muss man wirklich sagen, zu Recht. Aber natürlich ist das jetzt nicht im Maximum. Es ist nicht weniger beeindruckend dadurch, aber ich glaube, Hendrik, einen 40er in 2,10er Race Pace, 6 Tage vor New York, ich weiß nicht, Hendrik, helf uns. Vielleicht ist das geplant jetzt nach dem Aufenthalt hier in Herxheim im Trainingslager. Würde mich jetzt aber ein bisschen überraschen vom Ansatz her.
Nein, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ne? Also ich habe das oft schon so, dass ich 12 Tage vor dem Marathon auch gerne nochmal eine lange Belastung mache. Es kann auch ab und zu mal ein 40er sein, der dann aber gesteigert wird. Ne? Das heißt, ich erreiche auf den letzten 3-4 Kilometern vielleicht nochmal das Renntempo. Mhm. Und vorher ist er dann auf einem qualitativ schon guten Niveau, aber auch weit weg vom Marathontempo. Weil wenn ich mich hinstelle, 40 in 2,10 rennen, dann könnte ich ja auch schon die Kampfrichter dahin bestellen, dass ich da mache.
Bin da voll bei dir.
Und deswegen, also halte ich jetzt auch für sehr schwierig. Du hast es richtig erklärt, die sind eben in der Lage, ohne Fahrrad und Schwimmen vorweg dann eben auch 10, 15 Minuten vielleicht sogar noch schneller zu rennen, als sie es da gemacht haben. Und dann ist es immer noch eine sehr scharfe Belastung im Vorfeld, aber dann klingt es schon gar nicht mehr ganz so absurd, ne, wie man eigentlich denken könnte. Weil die Marathon-Bestzeit innerhalb eines Triathlons ist natürlich nicht vergleichbar mit der Marathon-Bestzeit, die man normalerweise rennen kann, dann ohne die Vorbelastung vorweg. Und ich denke mal, so lässt sich das dann eben auch erklären. Aber es ist sehr gewagt und ich bin mal gespannt. Ne? Ich werde es genau verfolgen, wie sie sich dann da schlagen, ob sie sich vielleicht da sogar ins Abseits trainiert haben.
Ja, das ist ja genau immer die schmale Balance-Geschichte, die man bei so einer Dreifachbelastung hat. Ne? Ihr habt jetzt in Anführung und Ausleitung nur Laufen. Da ist es ja ähnlich. Ja, wie weit reize ich jetzt eben den Tempobereich aus? Ja, wie hart gehst du zum Beispiel, wenn du sagst, ich mache 12 Tage vorher so eine Belastung, wie hart gehst du dann da wirklich dran? Sind es 3-4 Kilometer in Race Pace oder sind es 6-7 Kilometer in Race Pace? Ja, weil es ist ja so, du versuchst ja auch dein Leistungsniveau zu verschieben, nämlich anzuheben. Ja, also musst du ja neue Reize setzen, die in irgendeine Richtung gehen müssen. Das kann natürlich auch mal übers Ziel hinausgehen. Ja, das ist, die Erfahrung werdet ihr ja alle schon in eurer Karriere gemacht haben, dass man dann an einer Stelle doch überdreht hat. Ja, und eben dann nicht mehr in der Lage war, das entsprechend in einem Wettkampf dann positiv umzusetzen. Ne? Aber du hast ja, Henrik, und da nehmen wir uns gerne nochmal mit, du hast ja in diesem Jahr ein extrem stabiles Niveau erreicht, das vielleicht ja auch aus den letzten Jahren heraus resultiert, aber ja ein sehr stabiles Niveau, dass du in der Lage bist, in dem Bereich deiner Bestleistung relativ häufig zu laufen. Ja, wir haben ja in Berlin noch kurz gesprochen, da warst du ja fast ein bisschen sauer auf dich selbst, dass du gesagt hast, Mensch, ich habe mich heute so gut gefühlt, die Bedingungen waren jetzt auch nicht so schlecht, ja. Hätte ich doch mal vorher mal eine Flasche genommen, ne, oder nehmen können.
Ja, ja, es hat mich tatsächlich irgendwie auch in den Füßen gejuckt, das durchzurennen, aber es war dann auch richtig, es nicht gemacht zu haben, ne, weil mein Highlight ist New York und da will ich abliefern und ich glaube, dass ich da tatsächlich dann auch in eine Form kommen kann, die in einer besseren Form als meiner aktuellen Bestzeitform entspricht. Von daher ist das dann gar kein Problem gewesen. Ne? Das war ja auch ein bisschen scherzhaft dann so, ne? Aber es war tatsächlich so, einmal habe ich überlegt, komm, soll ich es machen oder nicht? Soll ich jetzt einfach mit Haftor mitgehen und gucken, wie lang es hält?
Den ein bisschen nervös machen, ne?
Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Das war die richtige Entscheidung, das nicht zu tun. In Köln war es eben machbar, weil es dann eben noch mal ein paar Minuten langsamer war als in Berlin. Und ja, deswegen ist das völlig in Ordnung. Also es ist schon ein angenehmes und schönes Gefühl, dass ich jetzt eben auch mal lange Zeit durchtrainieren konnte. Ich bin seit 2018 nicht mehr verletzt gewesen, überhaupt nicht mehr. Das Einzige, was dazwischen gekommen ist, war immer wieder mal Corona. Das war jetzt auch schade, ne, dass es dann eben genau vor München mich auch erwischt hat und ich dann eben meine Vorbereitung halbiert hatte, weil ich dann natürlich schon mir ausgerechnet hätte, auch in die Top 10 zu rennen. Aber unter den Umständen war das dann das, was ging. Ne? Ich hatte dann noch 3 vernünftige Wochen in Kenia und das reicht dann einfach nicht, um auf dem Niveau mitzuhalten.
Ah, interessant, aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Hat dich mit Corona nochmal erwischt?
Nee, vorher noch im Juni. In Deutschland hatte ich es
bekommen. Ah, okay.
Und es hat dann wieder einen Monat gedauert, bis es abgeschüttelt ist. Du hast das gleiche ja gehört von vielen anderen. Konzi Wedel, Mochi, alle hatten es ja gehabt und es beschäftigt dich dann mehrere Wochen und du kriegst nichts auf die Reihe. Ne? Also du rennst dann da rum, bist eine Minute langsam auf dem Kilometer und hast einen höheren Puls als bei dem Tempo sonst. Und genauso war es bei mir auch. Und das, ich habe es bei euch auch schon mal gehört, dass viele es auch so erzählt haben, dass es dann zack, ne, du schnippst und am nächsten Tag ist alles wieder vollkommen normal, wie es vorher war. Also es ist ganz kurios, aber es führt dann eben dazu, dass du einfach dann 4, 5, 6 Wochen verlierst. Also in meinem Fall war es 6 Wochen. Und wenn sich dann deine Marathonvorbereitung halbiert, dann kommst du einfach nicht mehr dahin, dass du wieder in diese Bestzeitform kommst. Und deswegen ja, war das aus meiner Sicht eben auch ein stabiles Rennen in München. Es war natürlich ein tolles Rennen in Hannover im Frühjahr. Und auch jetzt, glaube ich, bin ich wieder auf einem ganz guten Niveau. Und das ist sehr schön. Und der Schlüssel dahinter ist gar nicht, dass du vereinzelt mal irgendwelche Top-Einheiten ablieferst, sondern dass du über einen langen Zeitraum hinweg ein gutes Niveau halten kannst, immer stabil trainierst. Und ja, diese Consistency, ne, die ist am Ende mehr wert als mal wieder ein Programm rauszuhauen, vereinzelt. Und ich profitiere jetzt zunehmend davon, dass eben seit 2018 nichts Schlimmes mehr passiert ist, keine OPs und keine Verletzung mehr kam. Und ich glaube, dass je länger diese Serie an guten Jahren hält, desto mehr ziehst du da eben auch dann Stärke raus und kannst dann eben auch mit 5, 6 guten Trainingswochen, die dir hintereinander gelingen, dann eben auch eine gute Form erreichen. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir jetzt auch in Richtung New York erhoffe. Ich hatte jetzt ja dann insgesamt habe ich jetzt 8 Wochen Vorbereitungszeit auf New York. Ich bin jetzt in meiner 3. Woche darauf hin. Und wenn man da wirklich mal 8 Top-Wochen aneinander rein kann, glaube ich schon, dass dann eben auch der nächste Schritt zu einer 2.9 oder 2.8-Form dann eben auch möglich ist. Und da arbeite ich jetzt eben gerade auch für. Aber das Wichtigste ist eben Beständigkeit. Ne? Und die hatte ich dann jetzt eben gerade in diesem Jahr.
Und in deiner Vorbereitung auf New York hast du jetzt ja sozusagen noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, den frühen Zugriff auf neue Trainingsmöglichkeiten, so würde ich es mal umschreiben. Für die Leute, die nämlich nicht wissen, was das für ein Reha-Zentrum in Herxheim ist, nimm uns da mal ein bisschen mit, Hendrik. Also über die, ich kenne das ja von dir, natürlich auch von Jonas Koller früher noch, so die Einrichtung grundsätzlich, war selber noch nie da. Aber nimm uns mal kurz mit, was das für eine Einrichtung ist und vor allem, was es da seit, ich glaube, erst wenigen Wochen für ein neues Gebäude oder wie auch immer man das umschreiben möchte, gibt, was du jetzt ja auch in den finalen Wochen deiner Vorbereitung noch jetzt auch nutzen wirst vor Ort.
Ja, es ist ein sehr besonderes Zentrum und auch eine sehr besondere Person, die das leitet. Ne? Es ist im Grunde handelt es sich hier um ganz klassisches Reha-Zentrum, wo also gar keine Sportler hinkommen, sondern völlig normale Patienten, mhm, auch teilweise die Schlaganfälle hatten oder die irgendwelche anderen orthopädischen Sachen haben. Hier arbeiten, ich glaube, insgesamt 150 Leute, ist ein Riesenkomplex in Herxheim, in der Nähe von Karlsruhe, also etwas abgelegen auf in so einem kleinen Örtchen, aber eben mit Verbindung zu einer größeren Stadt wie Karlsruhe. Und das ist ein top ausgestattetes Zentrum. Und das Besondere daran ist eben, dass der Besitzer, Johannes Eisiger, früher eben selber auch ein Läufer war, der auch recht ambitioniert unterwegs war, ist die 3000 Meter in unter 8 Minuten gelaufen. Aber es war eben nie so, dass er es so richtig ins Nationalteam geschafft hat und in die allererste Reihe. Und ich glaube, dass er sich so ein bisschen mit den Athleten, die jetzt hier hinkommen, auch selber verwirklichen möchte. Und es ist wirklich eine einmalige Konstellation, dass dann eben jemand mit relativ großen wirtschaftlichen Möglichkeiten dann da eben einfach mal in den Laufsport rein investiert, auch mit viel Herzblut dabei ist und sozusagen einer der ganz wenigen Mäzene ist, die wir im Laufsport vor allem haben. Und dementsprechend stehen hier, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Alter-G-Laufbänder rum, die es ja sonst mal ganz vereinzelt überhaupt nur gibt. Also es gibt hier Sauna, es gibt hier unendlich viele Physiotherapeuten, wo man dann eben als Sportler auch mal mit unterkommt. Dann hast du hier ein Stadion mit einer tollen Rundbahn auch, Wälder, ne, zum Laufen. Also es ist ein ganz besonderer Ort, der eben für Läufer, so wie ich eben gesagt habe, so ein Rückzugsort sein kann. Ich kam damals 2016 zum ersten Mal mit ihm in Kontakt, als ich meine Achillessehnenoperation hatte und habe hier meine Reha gemacht, ne, weil natürlich dann eben auch sehr gute medizinische Kontakte hat zu allen Ärzten aus dem Bereich. Und seitdem bin ich ein guter Freund von ihm und bin immer wieder mal hier. Und gerade jetzt versuche ich hier meinen Abschluss dieser Vorbereitung auf New York hier zu machen. Und als besonderes Highlight kommen dann jetzt eben oder sind jetzt hier eben diese Höhenhäuser entstanden, wo man dann, wie man es vielleicht vom Oregon Project her kannte, auf bis zu 5000 Metern komplett leben kann. Und also nicht nur sein Training, wenn man möchte, darin absolvieren kann auf dem Laufband, sondern dann eben sein Bett, seine Küche da drin stehen hat und kann dann eben Höhentraining simulieren, ohne in die Höhe fahren zu müssen. Und das ist natürlich ein riesiger Mehrwert. Ich kann das im Moment aber leider noch nicht machen, weil die Höhenhäuser belegt sind mit zahlenden Gästen. Die haben natürlich dann Priorität. Ja, deswegen kann ich das jetzt in dieser Vorbereitung jetzt noch nicht einbauen. Aber ich werde es mir auf jeden Fall jetzt schon mal genau anschauen und mache im Moment aber dann die klassische Variante einfach hier in der sogenannten Sportlerwohnung, ne, wo man auch eine Küche hat mit allem drum und dran, aber das dann eben nicht unter Höhenbedingungen. Ich schätze dann vor allem aber natürlich die Ruhe, die man hier hat. Ne? Man ist ein bisschen weg, man hat wunderschöne Laufstrecken abseits der Stadt. Ne? Bei mir zu Hause in Gelsenkirchen, das ist ja immer ein bisschen anders. Also
das ist doch eine sehr, 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 sehr schöne Stadt mit einem wunderbaren Fußballverein.
Ja. Deswegen bin ich auch schon immer nach Köln geflohen zu meiner Freundin und da hat die letzte Zeit trainiert. Aber dann, ja, gerade hier in Herxheim findest du einfach den Fokus, den du brauchst. Ne? Und genau, aber die Infrastruktur, die hier entstanden ist, die ist wirklich beeindruckend. Auch Sauna, ne? Also alles Böch ist hier. Nur diese Höhenhäuser, die kann ich jetzt noch nicht nutzen, werde ich aber auf jeden Fall mal machen. Und es ist ja mittlerweile auch so, dass hier eine Kooperation entstanden ist mit dem Deutschen Leichtathletikverband. Die haben jetzt auch nach relativ vielen Jahren auch mitbekommen, dass das hier wirklich eine sehr, sehr gute Sache ist, wo es sich eben auch lohnt, für den DLV mal Trainingslager hinzuschicken, ne? Und Athleten hinzuschicken. Und ja, mittlerweile waren im Grunde fast schon alle Leute hier, die im Laufsport Rang und Namen haben. Ne? Die letzten waren wieder Hanna Klein, die hier vor kurzem auch nochmal wieder hier war. Und ja, im Grunde ist, glaube ich, die Mehrheit der Top-Athleten hier gewesen. Und es lohnt sich dann eben für ein gutes Trainingslager. Es lohnt sich eben auch, wenn du verletzt warst und hier deine Reha machen möchtest.
Aber jetzt nimm uns nochmal mit, die Höhenhäuser sind jetzt perspektivisch so lange belegt, dass du da nicht reinkommst, oder würdest du sagen, ja, das macht nur dann Sinn, wenn ich das halt auch über einen bestimmten Zeitraum nutzen kann, also x Wochen, sonst ist es nicht sinnhaft, in mein Training einzubauen?
Ja, die sind jetzt tatsächlich 6 Wochen am Stück belegt, das heißt, mit New York würde es jetzt in dem Fall nicht passen, aber ich glaube auch, dass diese Höhe dann nur Sinn macht, wenn du mindestens 4 Wochen das machst. Das sollte man schon tun. Also ich würde jetzt auch nicht nach Kenia fahren für 3 Wochen. Das spielt im Grunde erst die Stärke so richtig aus nach einem Monat und eigentlich erst nach 6 Wochen. So, ne? Also wenn ich jetzt selber ein Kenia-Trainingslager buchen würde, dann würde ich es eigentlich nicht mehr unter 6 Wochen machen, weil dann wahrscheinlich der Aufwand zu groß ist in dem Verhältnis zum Nutzen, den es bringt. Weil du müsst euch vorstellen, du kennst es ja auch, Philipp, da, dass du ja schon fast eine Woche brauchst, in der man sich anpasst.
Auf jeden Fall.
Und dann sind noch, ne, 3 Wochen effektives Training da. Und deswegen lohnt es sich dann immer länger da zu sein. Ich habe ja dieses Jahr auch schon die harte Variante gewählt.
Du warst mit wahnsinnig lang. Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt auch gesagt, 3 Monate oder so. Das ist schon krass.
Also. Genau 3 Monate, ja. Januar, Februar, März und dann bin ich im Deutschen Meisterschaft gelaufen, Hannover. Das ist eben natürlich dann auf eine andere Art wieder eine Herausforderung, auch mental, weil du natürlich sehr weit weg bist, auch im Land, was einem dann schon jetzt auch ein bisschen fremd sein kann, ne, wo du auch immer ein bisschen der Exot bist, auch wenn ich mittlerweile da super viele Kontakte und Freunde habe. Aber wenn die Kenianer vorbeirennen, dann bist du eben, dann rufen die natürlich nicht Misungu, wenn du vorbeirennst schon. Also du fällst halt immer schon ein bisschen auf. Und dieses Gefühl hat man dann in Kenia natürlich schon auch immer. Und es fehlen dann eben auch die Aktivitäten, die man hier in Deutschland noch drumherum machen kann. Was einerseits ein Vorteil ist, andererseits ein Nachteil ist. Und 3 Monate war dann eben vor allem für mich mental eine große Herausforderung. Ich hatte riesiges Glück, dass meine Freundin tatsächlich die Möglichkeit hatte, fast 2 Monate mitzukommen. Dadurch war das alles dann nochmal ganz anders, also wesentlich angenehmer. Ich weiß nicht, ob ich es alleine gemacht hätte, ne? Also da komplett alleine 3 Monate zu verbringen. Das ist dann schon sehr schwierig, wenn du jetzt da nicht wie Julian Wanders da wie ich hinziehst und da auch dann mittlerweile deine Familie sozusagen hast, naja, der da auch geheiratet. Das ist dann vielleicht noch eine andere Herangehensweise, aber wenn du hier aus Deutschland kommst, dann ist das natürlich immer auch in gewisser Weise ein Kulturschock, den ich aber für einen bestimmten Zeitraum immer gerne in Kauf nehme, weil es eben ein toller Ort ist zum Trainieren.
Also ja, ich bin da total bei dir. Das ist, unter 4 Wochen habe ich auch, glaube ich, erst, ich habe es einmal gemacht und das habe ich rückblickend auch ein bisschen bereut, weil irgendwie dann der Aufwand nicht so richtig gerechtfertigt ist für die Zeit, die du dann effektiv noch zum Trainieren hast. 6 Wochen habe ich noch nie ausprobiert, aber klingt eigentlich irgendwie smart in der Hinsicht, dass man dann wirklich einen richtig großen Trainingsblock vor Ort machen kann. Ihr zu Hause, also wir sprechen jetzt gerade immer noch von Profitum. Ich glaube, wenn jemand sagt, er möchte das mal als Experience mitnehmen und so eine Mischung aus Trainingslager, Urlaub und Abenteuer Erfahrung machen, dann gibt es da natürlich auch total gute Möglichkeiten, das in einem kürzeren Zeitraum zu machen. Jan Fitschen beispielsweise bietet da in der Vergangenheit, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr wieder der Fall war, aber hat in der Vergangenheit häufiger auch schon so Laufreisen dorthin angeboten. Die waren dann meistens so 10 Tage, 2 Wochen, glaube ich. Und das ist, glaube ich, dann für...
Ja, das ist im Februar wieder da.
Ah, ist im Februar, ja. Also dann wer spontan sagt, ich möchte das doch auch mal erleben vor Ort für Februar, schätze ich mal, gibt es vielleicht, wenn ihr Glück habt, noch ein paar Restplätze. So viele können dann auch wieder nicht mitkommen. Ich weiß gar nicht, Fitschen also hat doch immer so 20 Leute vielleicht gehabt oder so? Oder 25?
Ja, ich auch so zwischen 10 und 20 würde ich jetzt schätzen.
Aber soll ja auch immer ein bisschen persönlich noch
sein. War, glaube ich, immer ganz cool.
Ja.
Ja, vor allem, weil du zu dem Zeitraum auch immer dann teilweise auch die deutschen Profis triffst. Ne? Also bei mir könnte es auch passen, dass ich genau zu der Zeit da bin, aber auch viele andere sind in dem Zeitraum dann immer vor Ort. Also das ist immer ganz cool.
Richtig.
Ich weiß noch damals, als sie da im Carry Review saßen und dann immer Gesa Krause da war, da kamen eigentlich immer permanent Leute von oben runter und wollten kurz nochmal mit Gesa quatschen oder auch mit den anderen, die da waren. Und das ist ja dann auch, wenn du jetzt Freizeitläufer bist und da hinfährst und das Kenia mal erleben willst, dann eben noch ein cooler Bonus, wenn du dann gleichzeitig auch noch ein paar deutsche Profis da hast, mit denen du dich auch unterhalten kannst, ganz locker dann.
Auf jeden Fall.
Und Henrik, du hast ja über neue Reize und neues Erleben gesprochen. Du hast ja, glaube ich, in der Phase einen Crosslauf mitgemacht in Kenia. Das sah zumindest von den Bildern her wie eine ganz neue Erfahrung aus.
Das war krank.
Ja, das war schon geil. Ja, also es gibt ja das Agnes Tirop Memorial, also in Ehren an die verstorbene Agnes Tirop, die ja auch eine Weltklasse-Läuferin war, die da von ihrem Mann, glaube ich, ermordet wurde. Was ja auch ein relativ großes Thema ist da in Kenia, diese Gewalt, die ja von Männern oft ausgeht gegenüber Frauen. Und das Rennen war dann eben Weltklasse besetztes Crossrennen, was eben auch Gold Label Standard hatte, wo dann eben auch aus dem Ausland viele, viele Weltklasse-Leute kamen. Und war dann ein Erlebnis der besonderen Art. Ne? Also ich war in Kenia ja bisher immer nur zum Trainieren und da zu rennen, ein Wettkampf, das ist natürlich dann was völlig anderes, weil du da einfach so viele absolute Top-Leute hast, wo man dann eben sich selber auch sehr demütig wie so ein ganz kleines Licht fühlt. Und das war dann da eben auch der Fall. Ne? Wenn du da mit eigentlich 100 waren es, fast 100 waren es Kenianern da stehst und dann da losgeballert wird und du gefühlt deine 200 Meter Bestzeit angehst und letzter bist, eigentlich dann, ja, war das schon besonders. Und dann hast du natürlich als Highlight da gehabt, dieses tiefe Schlammloch, wo man da fast bis zum Knie drin versunken ist und dementsprechend dann nach ein paar Runden noch aussah. Und war sicherlich ein Erlebnis, was ich jetzt auch nicht mehr vergessen werde und was auch Spaß gemacht hat. Also wir haben uns da einfach reingetraut und ich glaube, das haben die Leute auch ein bisschen honoriert und geschätzt. Ne? Wir wurden da auch sehr gut angefeuert, ja, weil man da sich schon ein bisschen überwinden muss, dann sich da eben auch zu stellen. Ich glaube, ich habe auf die Spitze, weiß nicht, 3 Minuten oder so verloren, was jetzt eigentlich gar nicht so schlecht war, aber du fühlst dich natürlich dann schon ein bisschen blöd, wenn du da irgendwie 45 servierst und eigentlich schon ziemlich gut in Form auch bist. Ne? Also ich bin einen Monat danach, bin ich 2:10 gerannt im Marathon. Und das ist dann schon verrückt, was für Geschwindigkeiten die dann da wirklich draufbringen und dann auch unter diesen Höhenbedingungen das natürlich noch machen. Ja, also war eine Sache, die kann ich schon empfehlen, mal zu machen, aber man sollte eben wissen, worauf man sich da einlässt. Das war schon ein sehr anstrengendes Ding.
Also man muss aber fairerweise zu Hendriks Story noch anfügen, dass du, das klingt jetzt so, ja, 3 Minuten und so, du hast im Verlauf des Rennens ja tatsächlich Leute eingesammelt. Also du hast dich am Anfang wirklich, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man sagen kann, du bist defensiv angegangen, die sind einfach geistesgestört angegangen und du hast dann schon im Verlauf des Rennens nach und nach Leute eingesammelt und dich nach vorne gearbeitet. Also das war jetzt schon sehr, sehr gut und ich glaube, du warst auch der, ich überlege gerade, zweitbeste nicht-afrikanische Athlet, hätte ich jetzt mal getippt, oder warst du vor oder hinter dem Waliser? Ja,
ja. Ich war zweiter Weißer. Ja. Ich glaube, gewonnen hat der Emil Kavess.
Genau, ja.
Der ist ja auch ein britischer Topläufer, ich glaube 27,40 hat er auf 10 Kilometern geschafft und ich glaube 61er Halbmarathon, also sehr guter Mann, mit dem habe ich da auch oben trainiert und der war noch vor mir, aber ansonsten war ich tatsächlich dann zweiter Nicht-Afrikaner. Das war ja dann eben auch ein cooles Erlebnis, aber da ging es vor allem darum, das einfach mal gemacht zu haben und ein bisschen Spaß zu haben. So, ne? Also, dass ich da jetzt nicht gewinne, war jetzt absehbar, aber ja, ich habe schon gehört, Esther, meine Freundin, hat recherchiert, dass das Rennen wieder zu dem Zeitpunkt ist, wo wir
verstehe.
Da muss ich mir mal überlegen, ob ich es mir noch
mal. Ob du dir das nochmal gibst. Also ich guck mal, ich glaube, wir haben damals ein YouTube-Video von dem Event gemacht. Ich muss das mal bei mir nachschauen. Falls ich das finde, da gibt's ein paar Szenen von besagtem Schlammloch. Man sieht Hendrik auch. Dann werde ich das hier in die Shownotes mit reinpacken. Das Schlammloch alleine.
Entschuldigung, Philipp, die einzige Frage ist ja, warum hast du da ein Video gedreht und bist nicht selber mitgelaufen? Das ist doch die einzige Frage, die sich
erstellt. Weil ich mir fünf Tage vorher fast meinen Fuß gebrochen habe und damals gut, okay, im Krankenhaus mir noch das MRT machen musste. Deswegen leider nur als Zuschauer, aber es war auch als Zuschauer beeindruckend, einerseits von der, was die Leistungsdichte anbelangt, andererseits, was die als Crosslauf definieren, muss ich sagen. Also diese Schlammloch, das hat für mich auch nochmal ganz neue Maßstäbe gesetzt in puncto Crosslaufen und auch, was das für einen Festivalcharakter hatte. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ja, das ist eine riesen Freifläche gewesen, wo zigtausende von Menschen dort waren. Das war so wie so Volksfeststimmung. Da gab es so fliegende Händler, weißt du, die so aus ihren Beuteln oder aus so Stände so ihre Coca-Cola oder was weiß ich was verkauft haben. Und Volksfeststimmung und also Cross-EMs habe ich jetzt auch schon öfters erlebt. Ich weiß nicht, inwiefern vielleicht eine Cross-WM krasser ist, aber das hat schon, was ich da so vor Ort erleben konnte, vieles von irgendwelchen Cross-EMs in Schatten gestellt, würde ich mal sagen.
Ja, die kamen da ja teilweise richtig in Abendgarderobe dann.
Ey. Ja.
Also gerade die Frauen haben sich da richtig schick gemacht. Und auf so einem Acker dann, ne? Auf so einem Schlammacker. Also, das war auch ein bisschen skurril, das Bild. Ne?
Ja, das war brutal.
Ja, aber gut, so geht halt Laufen in einem Laufland. Ne? Also weil man sagt ja oft so, ja, Kenia, was ist denn das überhaupt? Ihr habt das halt ja auch oft schon geschildert in Läufen, wo man sich trifft und dann da 100 Leute gleichzeitig losrennen bei irgendwelchen Longruns. Aber ich glaube, das unterstreicht das halt auch nochmal, dass Laufen eben in Kenia wirklich eine ganz andere Position hat in der Gesellschaft, als wir uns das hier so vorstellen können, weil genau solche Kleinigkeiten am Rande zeigen ja, dass es eben nicht irgendein Crosslauf ist. Ja, wer von euch zu Hause schon mal in Deutschland bei einem Crosslauf war, es ist so ähnlich, nur ganz anders. Ja, also, wenn da Menschen mit Abendgarderobe stehen, dann waren die nebendran in der Kirche und hatten Konfirmation oder haben geheiratet oder sowas, ja, und sind da versehentlich reingeraten, aber ansonsten sieht das doch ein bisschen anders aus. Ja, und Schlamm kann man auch schon mal haben, aber meistens ist es sehr, sehr leer drumherum, ja, weil sonst nämlich keiner da ist. Aber gut, ne, da müssen wir auch noch mehr Menschen hinkriegen, vor allem mehr jüngere Menschen, weil das ja eigentlich auch ziemlich Spaß machen kann. Und diese Laufevents in den Städten mit, keine Ahnung, irgendwelchen Hindernissen und Klettern und Schlammlöcher gibt es ja auch, ne, oder so Eisbadewannen oder sowas, ja, so Tough Mudder Attacken. Das ist ja nicht so weit weg von Crosslaufen, ja, klingt nur ein bisschen besser als Deutsche Meisterschaft mit dem Crosslauf, ja.
Ja, also das lässt sich wahrscheinlich nicht ganz eins zu eins vergleichen. Also Hendrik musste jetzt nicht durch den Schlamm tauchen, so wie bei so Tough Mudder Events.
Ja, ja, aber
es ist so eine massenkompatible Version, glaube ich, für die Leute, die da so ein ähnliches Feeling mal bekommen wollen. Hendrik, nimm uns mal noch kurz mit, auf jeden Fall in Sachen kleinen Ausblick. Also ich meine, du hast selber schon gesagt, du hast einen relativ, kann man so sagen, denke ich, erfolgreiches Jahr hinter dir. Deutscher Meister geworden, 2010 gelaufen Hannover. Du, EM München ist sicherlich jetzt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, aber auch erklärbar natürlich. Corona ist ja was, womit man zwar irgendwie in den heutigen Zeiten immer noch rechnen muss, aber halt das auch leider nicht gänzlich vermeiden kann. Ich weiß das ja auch, das ist natürlich schon erstmal ein Einschnitt. Insofern ist das ja alles erklärbar. Du bist aber relativ, denke ich, konstant, hast du ja auch gesagt, durchs Training gekommen, jetzt schon seit Jahren. Jetzt läufst du New York City, was kommt als nächstes? Wird dann, Frühjahrsmarathon ist ja, denke ich mal, auf jeden Fall eingeplant und ich glaube, da bist du aber vielleicht sogar besser informiert als ich, ab 2023 läuft ja dann auch schon der Qualifikationszeitraum in Richtung Paris 2024.
Ja, also der Ausblick, kann man so zusammenfassen, sind jetzt Majors. Also ich will jetzt mal raus von diesen relativ kleinen Events, in die große weite Welt sozusagen, ne? Also ja, ich habe Köln jetzt zweimal gewonnen, ich habe Hannover gewonnen, ich habe Düsseldorf gehabt. Mein einziges internationales Rennen neben den Meisterschaften war jetzt dann eben Sevilla. Also und jetzt ist eigentlich für mich mal der Zeitpunkt gekommen, so mit 29, wo man sagen kann, man kann jetzt einfach auf die ganz große Bühne gehen. So, und das ist New York natürlich als erstes Major-Rennen. Das wäre im Frühjahr Boston, wo ich jetzt ein bisschen dran bin, da reinzukommen, was eben auch ganz gut aussieht, dass es klappen wird. Und dann auch im nächsten Jahr im Herbst vielleicht dann Richtung Berlin zu gehen, wo man dann natürlich auch eine schnelle Zeit anbieten kann, die für Olympia dann auch zählen würde. Ne? Also auch im Frühjahr, das wird wahrscheinlich schon zählen, aber da gehe ich jetzt ganz bewusst mal den Weg Richtung Boston, weil das ein Rennen ist, was ich in meinem Leben auf jeden Fall mal gemacht haben wollte, genauso wie New York. Und das ist jetzt so der Fahrplan, so die nächsten Events einfach. Ne? Und klar, also Olympia wird ein Hauen und Stechen wahrscheinlich diesmal. Also ich glaube, so schwer wie Paris wird es nicht mehr gewesen sein in der Vergangenheit, weil wir jetzt einfach so eine Dichte an Top-Leuten haben. Wir haben natürlich jetzt auch nochmal immer mehr Eingebürgerte, die hinzukommen. Das macht es jetzt auch nicht einfacher. Ne? Du hast ja mit den Leuten Richard Ringer, Simon Boch, Johannes Motschmann, ne? Da wimmelt es ja schon von Top-Athleten und dieser Pool wird immer weiter aufgestockt. Das heißt, du wirst schon richtig Top-Rennen erwischen müssen. Also ich glaube selbst, dass ein 209 nicht reichen wird, um sich zu qualifizieren. Das heißt, da werde ich jetzt weiter dran arbeiten. Ich traue mir nach wie vor eine Zeit von 208 mittelfristig zu, vielleicht irgendwann auch mehr, aber 208,33, das war ja der ursprüngliche alte Rekord von Arne Gabius. Das war genau immer so mein Ansporn, den noch zu erreichen. So, ne? Das war für mich jetzt der nicht-afrikanische Rekord und das hat mich immer motiviert, da hinzukommen. So, und da trainiere ich hart für und ich glaube, mit der 208,33, wenn du in dem Bereich dich schaffst, dich hinzuentwickeln, dann kann man zumindest mal seinen Hut in den Ring werfen für Olympia. Ne? Und du kennst es ja auch, das Gefühl, wenn du erstmal da warst, nimmt dir das natürlich wahnsinnig Druck, weil es ja schon immer so ist, dass eine Karriere so richtig gekrönt ist, wenn du bei Olympia
100%. Warst.
Ne? Das ist eine Sache, an der Jan Fitschen mit seinem Europameistertitel ja heute noch dran zu knabbern hat, dass er nie bei Olympia war. Ne? Also wenn du mal fragst und darauf ansprichst, sagt er immer, das ärgert mich schon ein bisschen, da wäre ich so gern gewesen. So, dann wäre das alles so richtig 100% erfüllt. Ne? Und wir beide sind in der Situation, dass wir es eben schon hatten. Ne? Und dementsprechend kann man auch sehr relaxed an die Sache rangehen, was nicht heißt, dass man da weniger forscht und weniger Bock drauf hat. Aber es gibt dir eine gewisse Ruhe. Und ich glaube, aus dieser Ruhe kannst du eine wahnsinnige Stärke ziehen. So. Und deswegen mache ich mir jetzt nicht den Druck, im Frühjahr vielleicht unbedingt wieder eine Rennpiste mir rauszusuchen, wo man dann noch eine höhere Chance auf so eine Topzeit hat. Ich will jetzt einfach mal ein Rennen oder zwei Rennen fürs Herz machen. Das ist New York und Boston. Das sind beide, in New York ist eine Strecke, die profiliert ist, wo du jetzt keine Topzeit rennen wirst, wo du natürlich eine Top-Platzierung erreichen kannst, wenn du gut drauf bist. Und Boston zählt ja gar nicht erst als bestenlistefähige Zeit. Aber es sind halt die beiden Rennen, die wahrscheinlich den größten Namen haben im Marathon-Zirkus. Ne? Und genau, die sollen jetzt kommen. Und ich kann mir dann eben auch gut Berlin vorstellen nächstes Jahr, weil das dann eben beides verbindet. Das hat den großen Namen, das hat einen Major-Charakter und es hat eben die Chance auf eine sehr schnelle Zeit. Und wir werden mal sehen, ob ich bis dahin in der Lage bin, dann auch mal deutlich unter 2:10 zu rennen. Das ist auf jeden Fall das Nächste, was für mich anstehen wird. Und sollte man da jetzt weiterhin gut durchkommen, dann ist das auf jeden Fall eine realistische Chance. Ich sag mal, auch jetzt haben wir schon gezeigt, dass wir schon bis 25, 30 Kilometern dieses 209er Tempo pacen können. Und warum sollte man dann nicht mit einem Jahr weiterem Training da noch die letzten 12 Kilometer voll machen können?
Ja, ihr habt ja beide mit lachenden Gesichtern eure Jobs da in Berlin absolviert, ja. Also das hat mir bei beiden da sehr gut gefallen und ja noch den Job erledigt, ja, weil ihr hattet ja auch eine relativ unruhige Gruppe, ja, wo doch relativ viel, sagen wir mal, Koordinierung notwendig war, ja, weil das ja einfach sehr viele Menschen zusammen waren mit ein bisschen unterschiedlichen Zielen halt auch, ja, also zumindest persönlichen Zielen, ja. Den einen musst du die ganze Zeit an alleine haben und die anderen vielleicht ein bisschen motivieren. Also da war ja ein bisschen was los bei euch, ne?
Ja, wir hatten halt die Situation, ne, dass Haftom natürlich tendenziell ein bisschen schneller unterwegs sein wollte, genau, als diese 2:10 Angangszeit und Johannes Motschmann tendenziell ein bisschen langsamer sein wollte. Ne? Und das war natürlich dann so, dass Haftom eher Druck auf die Pacer ausgeübt hat und Johannes eher Interesse hatte, die zurückzuhalten. Da waren wir natürlich dann in einer schwierigen Situation, ne, weil die beiden Kenianer, wenn du denen mal auf die Schulter drückst und sagst, jetzt mach schneller, dann machen die auch schneller. Und ja, die dann wieder einzufangen, ne, das ist natürlich dann eine Herausforderung. Und deswegen war es ja so, als du, Philipp, dann auch rausgegangen bist bei 25, dass wir uns aufgeteilt haben. Ne? Also dann ist ein Kenianer habe ich dann zu Haftom geschickt, dass die dann Gas geben und marschieren. Ein Kenianer habe ich zu Peter Herzog geschickt, der dann ja bei 2:12 ankam. Und ich habe mich dann noch bis 32 um Johannes gekümmert, der dann bei 2:14 ankam. So. Und da haben wir dann, glaube ich, das Beste daraus gemacht. Aber irgendwann war es dann klar, dass die Gruppe auseinanderfallen musste, weil einfach die Interessenslagen so verschieden waren.
Ja, genau.
Und auch die Beine natürlich verschieden waren. Und ja, ich glaube, das war dann aber unterm Strich auch ganz okay. Ne? Also ich war mir jetzt auch nicht ganz so sicher, eine 64:50 oder 65:00 zu pacen. Da hast du natürlich schon ein bisschen Verantwortung, weil das ist eine Zeit, die schüttelt man jetzt auch nicht ganz so einfach aus dem Ärmel. Ich hatte auch schon
ein Halbmarathon-Rennen. Frag mal Philipp B., ne, mit seiner Vorbereitung oder seiner Corona-Vorzeit. Ja.
Ja. Das hätte auch bei mir bei Kilometer 13 enden können, glaube ich.
Ja, und das weiß man vorher halt nicht so richtig. Ne? Da geht man selber dann auch so ein bisschen vorsichtig an so eine Sache ran. Ich habe auch schon einen Halbmarathon erlebt, wo ich bei 65:20 ankam, der war nicht gepaced, das war mein eigenes Rennen. Also, deswegen halt, ja. Und genau, ich glaube, da können wir beide ganz zufrieden sein, wie es geklappt hat. Und als das dann geklappt hat, wusste ich natürlich dann Richtung Köln, dass jetzt die 67 Minuten
gar kein
dann
Problem auf jeden
Fall machbar sein werden, nicht das große Problem. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, so, wenn sich das so gut anfühlt, nächstes Jahr in Berlin, dann kann man schon mal angreifen, die 12 Kilometer noch durchzulaufen danach und dann eben auch eine gute Zeit zu haben und wer weiß, vielleicht dann eben eine Olympia-Chance auch nochmal wahrzunehmen.
Also im Vorfeld von München ist ja eine Menge diskutiert worden, wie wohl so ein Europameisterschaftsmarathon ohne Pacer logischerweise aussehen würde. Da sind unterschiedliche Herangehensweisen gewählt worden. Ich habe jetzt am vergangenen Wochenende da haben wir uns, Henrik, leider kurz verpasst, beim Puma-Event da in Köln noch kurz mit der Familie Meier, also Dominika Meier und ihrem Mann, diskutiert. Dass sie gesagt haben, eigentlich haben wir einen kleinen Fehler gemacht in der Vorbereitung eines entsprechenden EM-Rennens, nämlich nicht so darauf abgezielt, dass man eben auch am Ende noch in der Lage sein muss, Tempoverschärfung und Temporeduktion zu simulieren. Also in dem, was du gesagt hast, gesteigerter Long Run, eben nicht auf Threshold, also auf ja beständig hohe Pace zu gehen, sondern da in der Lage zu sein, auch mal noch in anaeroben Bereich zu gehen, um diese Ziehharmonika-Effekte, die ja dann genau entstanden sind in der Schlussphase, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen mitzugehen. Sind das dann halt auch so Überlegungen, die du nochmal ins Training einbaust, weil du hast gesagt, New York ist profiliert. Das ist gerade leider im hinteren Teil der Strecke, dass halt noch ein paar sehr schöne, kleine, gemeine Anstiege auf euch warten. Man dann aber auch wieder ein Part bergab läuft und dann wieder in den Central Park reinkommt und da geht es dann wieder berghoch. Ja, also dass man in der Lage ist, unterschiedlich zumindest Druck auszuüben, ja, Tempo unterschiedlich gestalten zu müssen.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant und das ist ja auch eine Sache, die immer Kenia attraktiv macht. Ne? Ich habe jetzt dieses Jahr 5 Monate in Kenia trainiert. Das heißt, ich bin immer irgendwelche Berge rauf und runter gelaufen. Das geht ja gar nicht anders da. Das habe ich immer noch sehr gut drin. So, klar, man hätte jetzt überlegen können, jetzt auch vor New York nochmal ein Kenia-Trainingslager zu machen. Aber da fehlen mir jetzt im Moment auch ein bisschen die Ressourcen und ich habe auch ein paar andere Verpflichtungen noch hier in Deutschland. Deswegen konnte ich es jetzt nicht einbauen. Aber ich glaube immer noch, dass ich stark von diesen Kenia-Effekten aus diesem Jahr profitieren werde. Ich habe keine Angst vor den Bergen, die liegen mir eher. Also ich glaube schon, dass mir das eine Sache ist, die mir im Verhältnis zu anderen dann sogar eher noch entgegenkommt, dass es hinten raus auch schwierig sein wird. Weil ich gehe ja ganz bewusst in dieses Rennen rein, ohne auf eine Zeit zu achten. Und das ist ja ein Ansatz, den ich gar nicht kenne mehr. Wir sind ja jetzt seit Jahren immer hinterher, irgendwelche Normen zu jagen, ja, Kadernormen zu sichern und so weiter. Und da rennt es ja immer hinter irgendwelchen Pacemakern her auf einer Top-Ebene Strecke. Und das macht für mich eben New York auch mal aus, dass man eben mal sagt, ich gehe jetzt mal völlig anders an Rennen ran. Die Uhr ist mir jetzt relativ egal, die ist nur zur Kontrolle, dass man weiß, wie schnell man unterwegs ist. Aber es geht mir vor allem darum, jetzt mal ein Rennen zu haben, ohne Tempomacher, vielleicht auch selber mal irgendwie aktiv einzugreifen.
Also ich sehe dich, eigentlich, Hendrik, dass du die ersten 10 Kilometer führst, so mit 100 Meter Vorsprung von deinem Hauptfeld.
Ja, das kann durchaus, ich will da gar nichts ausschließen, weil ich bin niemand, dem das jetzt liegt, das Rennen künstlich zu verkürzen. Ja, ja. So, ne? Wenn du jetzt die ersten 15 Kilometer nur rumjoggst, da habe ich keinen Vorteil drin, weil meine Stärke ist der Marathon. Ne? Je kürzer die Strecke wird, desto schwieriger wird es für mich. So, warum nicht? Warum rennt man nicht einfach mal vorweg? Weil ich kann auch alleine ein Rennen von der Spitze weglaufen und wird es auch ins Ziel bringen. So, deswegen kann man da einfach mal ein paar Sachen auch ausprobieren. Und da freue ich mich halt riesig drauf, ne? dass man einfach mal wegkommt, immer irgendwelche Tempomacher vor sich zu haben, nur auf die Schulter denen zu schauen, vielleicht einmal links, rechts zu gucken, wo ist eine Verpflegungsstation und dann immer nur die Uhr im Blick zu haben. Ist es wichtig so und auch wird es auch wieder wichtig im Hinblick auf Olympia. Aber dadurch, dass ich jetzt die Kadernorm habe für nächstes Jahr, kann ich mir das jetzt mal erlauben, einfach mal ein Rennen zu machen, auf das ich wirklich Bock habe und ohne immer im Hinterkopf zu haben, ja, kann ich hier auch wieder irgendeine Kadernorm erreichen. Mhm. Und ja, das macht für mich jetzt einen großen Reiz aus, da einfach mal so ranzugehen. Ne? Ansonsten habe ich noch nie einen Marathon gehabt, wo ich nicht diese Jagd nach der Uhr hatte, abgesehen von Olympia jetzt, von der wo es ja natürlich dann auch eher ums Überleben ging, bei den
Temperaturen. ja, leider ist es so.
In München ja auch, ne? In München dann in gewisser Weise ja auch. Aber du hast ja auch gefragt, ob man das ins Training jetzt noch anders einbaut, die Tempoverschärfung. So, also ich setze schon jetzt noch mal ein paar andere Reize. Ich trainiere mich jetzt eben seit kurzer Zeit eben auch selber, was die Gestaltung der Trainingspläne
angeht. Das ist interessant, das wollte ich nämlich, habe ich auch noch auf meinem Zettel stehen, aber ich unterbreche dich jetzt ungern, ich lasse dich einfach reden. Ich hatte noch geschrieben, Teil nach wie vor von Tonus Trainingsgruppe und wenn ja, wäre es dann noch alles dabei, aber okay, ja, perfekt.
Ja, gibt es tatsächlich bald auch was zu erzählen. Aber ja, ich schreibe mir jetzt die Pläne für New York erstmal selber.
Okay.
Und setze da eben noch mal ein paar Akzente anders. So, ne? Also ich will noch ein bisschen mehr 200er-Intervalle einbauen, 400er-Intervalle einbauen, weil das kam jetzt eben auch durch diese nervige Corona-Erkrankung zu kurz. Ne? Ich musste dann, weil ich jetzt Corona hatte, eben irgendwie mir eine Ausdauerform aneignen. Und da kam dann irgendwas natürlich zu kurz. Und das waren dann eben die Tempohärte und die Intervalle. Ne? Das fehlte und das versuche ich jetzt gezielt einzubauen, dass ich in der Lage bin, auch mal wieder 200er, 20 Stück im vernünftigen Tempo schnell zu rennen. Und das ermöglicht dir dann eben auch in so einem Marathonrennen Tempoverschärfung mitzugehen. Du kannst natürlich auch anders trainieren. Du kannst jemanden auf dem Rad mitfahren haben, der beim Longman dann immer wieder mal klatscht. Und da musst du in der Zeit zwischen diesen Klatschen immer irgendwie ein hohes Tempo gehen. Da kannst du natürlich auch Ziehharmonika so üben. Aber ich setze jetzt vor allem darauf, dann in hohes Trainingsniveau immer wieder noch Intervalle reinzusetzen, die mich auch ein bisschen ins Laktat bringen. Weil das ist das Gegenteil von Komfortzone für mich. Mit Longruns tue ich mich sehr leicht, das gefällt mir, das mag ich. Aber wenn es dann wirklich einen sehr ekligen 200er geht mit kurzer Pause, da muss ich nachholen und deswegen setze ich die jetzt eben auch gezielt mal in diese Wochen mit rein. Und das ermöglicht dann eben auch, wenn da mal einer antritt in New York, dann eben auch mitzugehen. Als wenn du immer nur deinen Dauerlauftrott hast.
Ja, ganz spannender Ansatz. Aber Philipp, das habt ihr ja sicher auch immer wieder drin gehabt. Das ist natürlich auch für euch zu Hause durchaus ein ganz gutes Mittel. Ihr müsst jetzt nicht gleich mit 20 anfangen, ja, weil nach den 20, 200, dann kommt meistens noch was anderes. Ja, also mal mit den kleineren Zahlen anfangen. Aber es ist halt eine spannende Geschichte, um einfach eine andere Basis zu haben. Ja, in der Regel wird der Laktat gebildet. Ja, also das geht schon auch in Richtung Geschwindigkeitsentwicklung. Aber das kann sich auszahlen. Auch das darf man nicht zu oft machen, weil das muss man auch regenerieren. Auch nicht so einfach. Ne?
Ja, aber bestes Beispiel war jetzt eben dieser 10-Kilometer-Lauf in Korschenbruch, den ich hatte. Da kam ich jetzt zwar schon aus meinem Urlaub zurück, bin auch eine vernünftige Zeit unter den Umständen gerannt, ich glaube irgendwas mit 29,40, aber es war schon so, dass ich das Gefühl hatte, dieses Tempo kann ich halt ewig laufen, aber meine Platzierung, mit der war ich dann nicht zufrieden. Ne? Da wurde ich dann eben auf der letzten Runde auch deutlich abgezogen, auch von Leuten, die ich normalerweise sage, die will ich schon im Griff haben, das ist mein Anspruch, den Griff zu haben. Und das lag einfach daran, dass das zu kurz gekommen ist im Vorfeld, ne, in der Vorbereitung auf München, weil du dann einfach nicht mehr in der Lage bist, so richtig umzusetzen, wenn es Richtung Endspurt geht. Ne? Und das habe ich da deutlich vor Augen geführt bekommen. Und das ist so eine Lehre, die ich zum Beispiel aus so einem Rennen gezogen habe. Ne? Korschenbruch war jetzt Anfang September und ja, seitdem habe ich schon wieder ein paar 400er, 200er Intervalle drin gehabt und würde mir jetzt zutrauen, so ein Ding wie Korschenbruch auch dann besser zu finishen als damals noch. Und ich glaube, das geht dann auch relativ schnell, aber es ist natürlich immer unangenehm, ne? Also die Einheit, die mir am meisten zugesetzt hat, war eben dieses 200er Programm. Obwohl es dann immer nur kurzfristig ist. Aber während du da in diesem Laktat drin bist, als Marathonläufer ist es sehr, sehr fies. Aber da muss man sich manchmal dann eben auch zu zwingen und so ein bisschen ja auch selber überlisten und sagen, das ist notwendig und das hilft dir weiter.
Ja, ja. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass du inzwischen dann alleine trainierst oder hast du noch dann Trainingspartner sozusagen in, weiß ich jetzt nicht, vor Ort, also trainierst du trotzdem mit der Gruppe, wobei ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau weiß, wer da regelmäßig vor Ort ist. Also Amanal ist ja fast immer irgendwie unterwegs, glaube ich so. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mal noch irgendwann im Ruhrgebiet ist. Bei Tom meine ich auch irgendwie mal rausgehört zu haben, dass er, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen mehr sich logischerweise Richtung Rostock wieder orientiert, glaube ich. Und klar, ja. Gut, Nils Vogt, klar, der läuft jetzt noch kein Marathon, aber der wäre wahrscheinlich vor Ort, zumindest studientechnisch, hätte ich jetzt mal gedacht. Hast du dann keine Trainingspartner mehr? Und noch eine spannende Frage, wenn wir jetzt hier schon Hendrik am Mikro haben. Was bedeutet das für die Vereinszugehörigkeit? Der Punkt beginnt ja auch demnächst jetzt hier, glaube ich. Ne, der läuft schon. 5. Oktober, stimmt ja.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass Tono, mein Coach, jetzt eher eine Mentorenrolle einnimmt.
Okay.
Also er ist jetzt auch schon seit so vielen Jahren dabei und er könnte jetzt auch schon seit Jahren im Ruhestand sein, hat es immer wieder weiter verlängert. Und ich finde, da ist eben auch dann so ein bisschen ja meine Verpflichtung, ihn da auch ein bisschen jetzt zu entlassen.
Okay.
Und weil er eben auch so viele andere Sachen noch zu tun hat, er baut gerade sein Haus um und so weiter. Und dann habe ich eben angeboten, dass ich da jetzt die Philosophie, die habe ich jetzt über 10 Jahre angeeignet. Ich weiß genau, was ich tun muss, um mich zu verbessern. Das habe ich von ihm gelernt. Und er ist jetzt eher so ein Mentor, der mir über die Schulter schaut und mein Training so ein bisschen monitort und dann eingreift, wenn er sagt, da läuft irgendwas nicht gut.
Ja. Yeah.
Den aktiven Part der Trainingssteuerung, den habe ich jetzt in meine eigenen Hände gelegt und werde dann eben sehen, wie es jetzt Richtung New York läuft. Also das ist jetzt meine erste Vorbereitung, die sozusagen aus meiner eigenen Feder entstammt. Also das ist schon eine gravierende Änderung auf jeden Fall jetzt und macht mir auch sehr viel Spaß. Ich habe ja schon viel Erfahrung gesammelt, auch im Coaching, weil ich eben auch einen eigenen Athleten habe, den ich schon seit ein paar Jahren betreue. So ein Altersklassenläufer in der M45, der aber immer noch so im Bereich von 32 Minuten die 10 Kilometer läuft. Und da konnte ich natürlich dann eben auch schon sehr viel Erfahrung sammeln. Und ja, also ich bin schon sehr auf mich allein gestellt im Moment im Training. Die Gruppe in Wattenscheid, muss man halt auch ehrlich sagen, auch in den letzten Monaten und Jahren, die war auf dem Papier natürlich sehr, sehr stark, aber es war sehr selten, dass alle mal zusammenkamen. Also Tom war schon überwiegend in Rostock, Manal war auch immer eher in Kenia oder in der Weltgeschichte unterwegs. Und auch wenn wir gemeinsam in Kenia waren, dann hab ich nicht mit der Wandersgruppe trainiert, wo Amanal sich angeschlossen hat, weil die einfach einen Tick zu stark sind. Also die rennen da den Halbmarathon unter 60 Minuten und da würde ich an meine Grenzen stoßen und mich eher verbrennen, gerade in Kenia, weil ich mit der Höhe natürlich auch mal zurechtkommen muss. Das fällt Amanal deutlich leichter. Das heißt, wir haben da oben auch nicht besonders viel zusammen trainiert. Also ich war es immer gewohnt, auch sehr stark auf mich allein gestellt zu sein. Nils Vogt war immer noch so ein Trainingspartner, der oft da war, mit dem habe ich viel gemacht. Aber aktuell ist es tatsächlich so, dass ich jetzt auch viel in Köln trainiert habe, bei meiner Freundin, wo ich jetzt gerade im September viel Zeit verbracht habe und jetzt dann in Herxheim natürlich auch relativ auf mich allein gestellt bin. Aber es ist ganz schön, gerade in Köln, dass da dann mit den Meilers Colonia, so nennen die sich, dann eben auch so eine Community existiert, die sich da regelmäßig trifft. Und es hilft dann eben schon, wenn du weißt, da macht dich mal jemand mit dir gemeinsam warm. Ne? Auch beim ASV Köln, wo meine Freundin trainiert, haben da eine größere Gruppe. Und wenn die sich alle warm laufen und da auf der Bahn unterwegs sind, dann ist es für einen selber viel, viel einfacher, da eben auch sein eigenes Programm durchzuziehen, als wenn du eben mutterseelend alleine unterwegs bist.
Klar.
Und da habe ich wirklich viel Support bekommen. Auch Esther unterstützt mich auf dem Fahrrad sehr, sehr oft. Und ansonsten sage ich halt, es ist eine Willenssache. Du musst dich hinstellen, es machen. Und am Ende bist du selber dafür verantwortlich. Und das gelingt mir im Moment sehr gut. Ich hoffe, dass es auch jetzt so weiter so bleibt, dass ich das so hinbekomme, weil klar, ein Partner hilft immer wieder mal. Und wenn die Möglichkeit besteht, dann suche ich mir auch gerne welche. Ne? Also letzte Woche jetzt vor Köln habe ich mit dem Jotan Dahlke trainiert, der auch in Köln unterwegs ist. Und so findet sich dann sicherlich immer was. Ne? Hier in Karlsruhe jetzt in der Nähe, da wohnt Simon Stützel. Das heißt, ich kann Simon Stützel mal anrufen, dann kommt der vorbei. Und man muss sich da so ein bisschen seine Gruppen bilden. Das ist eine Sache, die ich auch in Kenia gelernt habe, dass du, wenn du die Leute fragst, dann kommen die und dann hast du eine Gruppe. Ne? Du musst dich aber aktiv darum kümmern, dass die Leute auch da sind. Und wenn sie nicht da ist, dann musst du eben auch die Stärke haben, mental zu sagen, jetzt gehe ich alleine raus und kriege das auch hin. Und kriege auch eine schwierige Einheit alleine hin. Kriege auch mal einen 35er und 40er Longrun alleine hin. Und ich glaube, die Erfahrung, die hast du einfach, wenn du dann auf die 30 zugehst, wenn du schon seit 10, 15 Jahren da drin bist in der Szene und das gemacht hast. Wenn du jetzt vielleicht Anfang 20 bist, dann brauchst du eben noch eine engere Betreuung. Und wenn du länger dabei bist, dann kriegst du es eben auch hin. So, und den Punkt habe ich erreicht und das habe ich jetzt mir einfach gesagt. Jetzt bist du reif genug sozusagen, das auch, auch selber zu schaffen. Und ja, da bin ich jetzt auf diesem Kurs unterwegs und das wird, denke ich, auch ganz gut klappen. Also lässt sich jetzt auch schon sehr, sehr gut an mit den beiden Pacing-Jobs. Ja. Die waren schon relativ vielversprechend jetzt. Aber ja, klar, es gibt bald sicherlich auch Neuigkeiten in der gesamten Laufszene, so was Vereinswechsel angeht. Da zeichnet sich bei einigen ab, dass es Veränderungen gibt. Es ist leider noch ein Tick zu früh, dass ich da konkret was sagen kann. Aber es ist sicherlich in diesem Jahr sehr interessant, sich mal die Wechselbörse genauer anzuschauen. Ich glaube, im November öffnet sich ja dieses Wechselfenster. Und da wird es, glaube ich, schon bei einigen namhaften Leuten auch Veränderungen geben.
Krasser Cliffhanger, den Hendrik hier schon mal platziert hat, auf jeden Fall. Wer es nicht auskennt, hat jetzt vielleicht so weit gehen, aber okay, ja, okay. Machst das sehr gut, Hendrik.
Ja, also, ich soll es öfters auf dem Podcast sein. Dass zumindest die Grundorientierung bei deinem jetzigen Verein und meinem früheren Verein wieder zurückgeht in die Anfänge des TV Wattenscheid 01. Da war das mal ein reiner Sprinterverein. Ja, dazwischen hat es sehr unterschiedliche Schwerpunktsetzungen gegeben. Dann gab es mal mehr Werfer, dann gab es halt mehr Springer. Das hängt ja auch immer so ein bisschen von Trainern ab, logischerweise. Ja, du hast gesagt, Tone Kirschbaum, der ja schon sehr, sehr lange dort in der Region ja unterwegs ist und war und ja dann auch immer wieder Bundestrainer geworden ist, ja jetzt neulich noch, eigentlich nach seiner Pensionierung wieder Bundestrainer geworden ist. Ja. Das hinterlässt natürlich dann eben Athletengruppen und so weiter und so weiter. Ja. Und dann enden halt solche Phasen mal und dann gibt es wieder eine Umorientierung. Also es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, da reinzuhorchen, denn habt da auch schon ein paar Sachen gehört. Ja.
Ja, und natürlich spielt auch die wirtschaftliche Situation immer eine Rolle. Ne? Gerade ist ja schon eine sehr, sehr schwierige Zeit, nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Vereine. Und ich glaube, dass da eben nach hinten gerungen wird, irgendwie die Leute auch zu halten, aber es ist dann oft eben auch finanziell nicht mehr möglich, bestimmte Athleten zu halten. So. Und ja, es ist aber noch nichts entschieden und es wird sich jetzt in den nächsten Wochen alles sicherlich klären. Aber es deutet viel darauf hin, dass es große Veränderungen gibt und nicht nur bei mir. Also den Cliffhanger kann ich euch geben, aber ich kann leider noch nicht mehr sagen.
Ja gut, Philipp, du hast ja im letzten Jahr den großen Schritt gemacht. Da war ja auch lange Diskussion, wie, was, wann, warum. Also da muss man dann ja auch, wenn man wieder einen neuen Zyklus ja auch angeht, ja, sich überlegen, was ist eigentlich meine Basis, wie kann ich das wirtschaftlich darstellen, ja, was heißt das für Training, für Ortswechsel, für vielleicht ja, ne, Sozialleben, ja, wo Freundin, Familie etc. Und natürlich auch, habe ich da eine Ausbildung, bin ich jetzt reiner Profi, habe ich noch eine duale Karriere, ja, nein, vielleicht. Das sind halt sehr viele Fragen, die ihr letztlich ja als Profis alleine klären müsst, ja, oder mit eurem sozialen Umfeld klären müsst, ne?
Natürlich, also es ist eine größere Gemengelage, die bei solchen Entscheidungen sicherlich zusammenkommt. Du hast schon einige aufgezählt. Das andere ist auch noch ein Aspekt, dass heutzutage teils bei, sag ich mal, großen Vereinen oder relevanten Vereinen hierzulande, vielleicht sogar eher primär noch im Laufbereich, auch andere, wie soll ich sagen, Stakeholder mit reinreden, wie man das so schön neudeutsch sagt, also unter Umständen auch Ausrüster etc. Wenn natürlich damals in Hamburg, Grüße gehen nach Hamburg, alles super Leute da vor Ort, kann ich gar nichts Schlechtes sagen, aber wenn da natürlich ein anderer Ausrüster in die Veranstaltung mit einsteigt sozusagen, was ja erstmal für das Event selber und für die Leute vor Ort natürlich super ist, der aber nicht dein Ausrüster ist, dann ist ja klar, dass es da potenzielles Konfliktpotenzial gibt und dementsprechend natürlich so eine Entscheidung durch viele Faktoren auch beeinflusst wird, das ist ganz klar. Bei mir war es eben so, dass ich damals eben nochmal einen sehr langfristigen Adidas-Vertrag angeboten bekommen habe. Aber war jetzt da sicherlich auch, was Hamburg anbelangt, nicht gerade hilfreich, dass ein japanischer Sportartikelhersteller groß in Hamburg eingestiegen ist, der davor in Frankfurt war. Dann war eigentlich schon vorgezeichnet, dass ich in Hamburg auf jeden Fall logischerweise nicht bleiben kann. Und dementsprechend, ja, also das für euch zu Hause einfach so zum Verständnis. Ne? Ralf hat schon gesagt, es ist je nach Phase einer Karriere geht es vielleicht auch um die Möglichkeit, wie kann ich da meine Ausbildung oder mein Studium mit meinem Leistungssport unter einen Hut bringen, bin ich schon Profi, dann muss ich natürlich auch auf Zahlen schauen, ja, wir sind jetzt nicht in der Profifußballwelt unterwegs, wo es um die nächste Million geht, leider nicht. Ach, nicht? Aber
ich dachte, aber Millionen Kilometer, nicht Euro.
Genau, eher Laufkilometer wahrscheinlich und dementsprechend muss man natürlich auch immer schauen, dass man auch logischerweise einfach Geld verdient und so seinen sportlichen Alltag auch mit finanzieren kann. Da geht es um Trainingslager, Hendrik hat es vorher zum Beispiel gesagt, eine Abwägung, beispielsweise jetzt nicht nach Kenia zu gehen für die Vorbereitung auf New York, neben anderen Aspekten war aber auch, dass sowas natürlich auch nicht wenig Geld kostet und genau, dementsprechend ja, muss man da dann am Ende alles ein bisschen abgleichen, ja, Trainingsgruppe, Trainer etc. sind auch alles Facetten, die da mit reinspielen und dementsprechend kann ich mich sehr gut da jetzt in Hendriks Situation reinversetzen, ohne dass ich jetzt weiß, wo das oder wie das jetzt alles so die nächsten Wochen laufen wird. Aber ich sag mal so, die Verhandlungen mit Ausrüstern, anderen Partnern und Vereinsthemen letztes Jahr waren auf jeden Fall zwei sehr intensive Monate zwischen Anfang Oktober und Ende November.
Ja, du musst halt auch sehen, dass in solchen Situationen ja auch immer viele Chancen bestehen.
Ja, auf jeden Fall.
Du kannst hier natürlich auch was Cooles aufbauen, gerade als Marathonläufer. Du weißt es ja selber am besten. Man kann, wenn man sich eben auch geschickt vermarkten kann, natürlich auch was erreichen. So, und da die Laufszene ja so groß ist, ne, und dieser Straßenlauf so groß ist, hast du insbesondere als Marathonläufer eben ein paar Möglichkeiten, die du vielleicht als 15 Meter Bahnläufer nicht hast. Ne, und kannst eben auch bei Veranstaltungen ein bisschen präsenter sein, kannst die Leute motivieren, abholen, und das ist natürlich dann auch wieder attraktiv für potenzielle Partner, ne? Wenn du eben bei diesen ganzen Straßenläufen vor Ort bist, wenn du präsent bist, wenn du die Leute abholst, jetzt in dieser dunklen, kalten Jahreszeit, vielleicht auch irgendwie ja aus vom Wohnzimmer mal rausholst und sagst, komm, wir gehen raus, wir motivieren uns auch, wir kriegen das irgendwie hin, ne? Dann ist das natürlich auch eine positive Botschaft, die auch Unternehmen gerne natürlich für sich einsetzen. Und ich glaube, dass du da natürlich auch eine Menge mit erreichen kannst. Und du hast mit Social Media Möglichkeiten, was aufzubauen, ne, und dich zu finanzieren. Was jetzt nicht unbedingt an die Leistung gekoppelt ist, ne. Das ist ja immer das Problem. Wenn ich jetzt mal schaue bei meinem Einkommen und ich jetzt mal zwei schlechte Jahre haben sollte, wie hoch der Anteil ist des Einkommens, das dann potenziell wegbrechen könnte, wenn du nicht mehr im Kader bleibst und rausfliegst, da darf man gar nicht dran denken. Das ist richtig erschreckend. Dann kann dir echt alles flöten gehen. Und deswegen macht es eben Sinn, auch mal links und rechts zu schauen, ne? Wenn man jetzt eventuell ein neues Umfeld suchen würde, dass man eben auch solche Faktoren berücksichtigt, ne? Wie kann man da cool eingesetzt werden und eben auch ja die Fähigkeiten, die man ja hat, weil man eben so viel in den Medien unterwegs ist, ne? Sag mal, für uns alle ist es ja nicht mehr was Besonderes, vor einer Kamera zu stehen und frei zu sprechen. Da muss man aber sich immer bewusst werden, dass das eine Fähigkeit ist, die viele Leute gar nicht erst haben, ne? Und das kann man natürlich alles sehr gut einsetzen und eben auch als Baustein seiner Karriere mit berücksichtigen. Und ja, das bietet eben viele Chancen. Und in so einer Phase bin ich gerade, dass ich mir da eben ein paar Sachen aufbaue und suche.
Auf jeden Fall. Also das ist ehrlich gesagt auch nur smart, wenn man so denkt und dann auch so Weichen stellt, weil für euch zu Hause, wir hatten das vorher, ich hatte vorher schon mal kurz überlegt, ob ich da einhake, da ging es auch um das Thema Kadernorm erfüllen. Also damit ihr einfach da mal Bescheid wisst, weil das bei uns bisher nicht so oft thematisiert war, glaube ich, im Podcast. Kadernorm erfüllen bedeutet für Hendrik konkret, er muss, natürlich gibt es auch Ausnahmeregelungen, aber in der Regel ist er natürlich dazu angehalten, eine bestimmte vom Verband definierte Kadernorm, Bundeskadernorm zu unterbieten, um seinen Platz in der Sportfördergruppe der Bundeswehr zu behalten, die ja jetzt erstmal ein von wahrscheinlich mehreren Bausteinen bei dir ist, über die du natürlich finanziell versorgt bist und deinen Sport betreiben kannst, ist ein Teil davon, aber auch natürlich ein relativ relevanter, ich schätze mal, darüber wirst du wahrscheinlich auch krankenversichert sein etc. Das heißt aber auch, es könnte, wenn es jetzt schlecht läuft, du vielleicht, gut, wenn du ein Verletzungsjahr hast, dann vielleicht kriegst du ein Jahr Schonfrist, um wieder zurückzukommen, ist aber auch nicht garantiert, muss man dann auch ein bisschen Glück haben, aber sagen wir mal, wenn es jetzt schlecht laufen würde, könnte es sein, also dass wir da, das will ich nur verdeutlichen, dass wir da jetzt keine Planungssicherheit haben, wer da teilweise in einer Sportfördergruppe ist, kann sein, dass am Ende des Jahres gesagt wird, du hast die Kadernorm aus welchen Gründen auch immer nicht erreicht und der Platz, den bekommst du jetzt nicht mehr. Dann steht man unter Umständen natürlich schon vor einer gewissen Versorgungslücke, die jetzt auch nicht so einfach dann in Kürze zu überbrücken ist. Insofern glaube ich, dass das ein sehr, sehr smarter Move ist, zu versuchen, sich da auch breiter aufzustellen mit eigenen Partnern, die da auch an einen glauben, die einen irgendwie auch wertschätzen und auch in anderen Dingen Wissen einzusetzen. Also ich für meinen Teil weiß auf jeden Fall, dass es mir gut getan hat, das vor Jahren schon in so eine Richtung zu bewegen, sage ich jetzt mal, weil das oft sehr langfristige Partnerschaften entstehen und die Leute auch sich sehr bewusst sind über die Mehrwerte, die man da beitragen kann und man einfach ein bisschen unabhängiger und vielleicht auch über das Karriereende hinaus unabhängiger sein kann, auf jeden Fall. Deswegen ja, Chancen weißt auf jeden du, Fall, bist du genau an der richtigen Stelle.
Weißt du, wo die Karte noch liegt? Jetzt?
Wo du was bist? Entschuldigung, ich habe es akustisch nicht verstanden.
Weißt du, wo die Katernorm jetzt liegt?
Nee, keine Ahnung.
Jetzt sind wir schon bei 2:11:00 angekommen.
Das ist nicht dein Ernst. Das ist dein Ernst? 2:11:00. Leute, zu Hause, 2:11:00 müsste man laufen. Also Hendrik hat das ja in Hannover auch gemacht, als er deutscher Meister wurde.
Ja, eine Sekunde.
Ja, okay, stimmt. Sogar so eine Punktlandung. Aber ihr müsst mir überlegen.
Eine Sekunde ist eine Sekunde.
2:11:00 bedeutet...
Ja, vor allem Tom Kröschel.
Genau, das ist die Norm, um nur, in Anführungszeichen, nur Teil des Bundeskaders zu sein, ja. Also in diesen Fördertopf zu gelangen. Die Olympianorm für Tokio bzw. Sapporo war noch 2:11:30. Also aktuell ist die Norm härter, als die Olympianorm im letzten Jahr war. Und dann bist du aber nur Teil dieses Bundeskaders, wo du vielleicht einen Zuschuss für ein Trainingslager bekommst oder eben vielleicht eben natürlich dann einen Sportfördergruppenplatz bekommen kannst. Also das ist ja wirklich inzwischen auch echt jenseits von Gut und Böse, muss man sagen.
Lustig ist ja auch, dass die Kadernorm erst Ende des Jahres festgelegt wurde für das laufende Jahr. Ne? Also diese 2:11:00, die haben wir jetzt erst im Herbst erfahren.
Und das ist ja auch.
Jetzt guck mal diese Situation. Also ich bin 2:10:59 in Hannover gelaufen. Das heißt, ich bin drunter. Aber jetzt versetze ich meinen Tom Groschel rein. Der ist ja noch, das hält ja auch Valencia das Jahr davor.
Ja.
Ist er 2:11:01 gerannt. Scheiße. Was soll sich Tom Groschel jetzt denken? Ne, wenn die Kadernorm dann nachträglich auf 2:11:00 gesetzt wird.
Ja, das ist halt. Also es ist sowas ist schwer zu akzeptieren und vor allem auch noch viel schwerer zu das nachzuvollziehen und zu verstehen. Auch hier for the record für euch zu Hause, Tom Gröschel ist Teil der Landespolizei wahrscheinlich, Mecklenburg-Vorpommern, also auch Sportfördergruppenplatz. Ja. Weiß ich jetzt nicht genau, was das bedeutet, ob da jetzt schon direkt ihm das Messer sozusagen auf die Brust gesetzt wird, aber es ist natürlich jetzt nicht, also es ist sicherlich eine sehr, sehr uncoole Situation.
Ja, vor allen Dingen.
Du musst halt bedenken, wenn du jetzt.
Ihr habt ja nur so wenig Chancen, das muss man ja halt immer sehen, ne? Ja.
Wenn du jetzt Richtung nächstes Jahr planst, so wie ich jetzt, ne? Und mir vornehme, vielleicht im Frühjahr ein Major wie Boston zu laufen, der gar nicht erst offiziell anerkannt wird als Zeit. Aber einfach, weil das Rennen natürlich ein Wahnsinnsding ist, was man eigentlich in seinem Leben mal gemacht haben muss. Da verzichtest du ja auf eine Chance für die Kadernorm schon. Das bedeutet, dass du dann nur noch eine weitere Chance hast im Herbst. Du weißt also, wenn du jetzt im Herbst in dieses Rennen reingehst, du musst jetzt unter 2:11:00 bleiben, weil im schlimmsten Fall fliegst du sonst aus dem Kader raus. Ne? Ist nicht hundertprozentig sicher dann immer. Es kann auch sein, dass du mal ein Jahr noch drin bleibst, wenn du anders überzeugt hast. Aber du musst deine Saisonplanung natürlich auch sehr stark daran ausrichten, dass es dir überhaupt erstmal gelingt, in der Förderung drin zu bleiben.
Richtig.
Und das ist natürlich ein bisschen problematisch, ne? Weil das Ziel sollte es ja für uns alle sein, bei den Highlights, ne? Wie zum Beispiel auch nächstes Jahr eine WM oder bei Olympia, da fit zu sein. Wenn du aber schon damit beschäftigt bist, jetzt im nächsten Jahr überhaupt erstmal deine Kadernorm zu sichern, dann könnte das natürlich negative Auswirkungen haben auf das Rennen selbst. Weil jetzt versetze ich meine Situation rein. Ich habe jetzt eine Chance nächstes Jahr im Herbst. Ich möchte mich für Olympia qualifizieren. Ich möchte natürlich aber auch im Kader bleiben. Gehe ich jetzt das Risiko ein und laufe auf eine 2:49 an, ne, was natürlich 1:20 schneller ist als die schon scharfe Kadernorm, und habe natürlich das viel höhere Risiko, dass ich auf der zweiten Hälfte das nicht mehr halten kann und dann eben auch deutlich eingehe und dann vielleicht erst bei 2:13, 2:14 ankomme. Mhm. Oder gehe ich von vornherein auf 2:11:00 an, habe natürlich dann eine höhere Chance, dass ich es auch durchbringe und dann die Kadernorm sicher, verzichte aber von vornherein schon auf eine Chance auf eine Olympianorm. Und das ist natürlich eine Sache, die problematisch ist, ne? Weil man den Athleten natürlich im Grunde eine Sicherheit geben sollte. Ihr habt es jetzt so weit geschafft, wir vertrauen euch, niemand ist jetzt auf diesem Niveau angekommen, um irgendwie Geld vom Staat zu nehmen und sich da ein leichtes Leben zu machen. Ne, das ist vielleicht eine Message, die man mitgeben kann. Wenn man sagt, schenkt den Leuten doch 2-3 Jahre Vertrauen, dass sie sich wirklich auf die Highlights, wo man für Deutschland auch in Erscheinung tritt, vorbereiten können, anstatt damit beschäftigt zu sein, seinen eigenen Lebensunterhalt wieder abzusichern und damit vielleicht unkluge Entscheidungen zu treffen im Hinblick auf das Saisonhighlight. Und das ist so ein bisschen die Situation, die nächstes Jahr, vor allem jetzt für mich persönlich, auch für viele andere natürlich dann eine Rolle spielen wird. Weil ich glaube schon, dass einige vor der Entscheidung stehen, die vielleicht sagen, eine 2.10 hätte ich drauf, ein 2.09 ist eher unwahrscheinlich. Worauf gehe ich jetzt an? Gehe ich jetzt volles Risiko auf Olympia und fliege dann vielleicht aus dem Kader oder sichere ich meinen Kaderplatz?
Ja, vor allen Dingen ist es ja das Gegenteil von Unterstützung einer optimalen Leistungserzielung, ja, weil ich muss ja erstmal ein Gedankengebilde schaffen, ja, wie kann ich Höchstleistung erreichen? Das schaffe ich ja nicht, indem ich in den Köpfen von Läuferinnen und Läufern implementiere. Ihr müsst so eine bestimmte Prozentzahl laufen von eurer vielleicht möglichen Maximal, um Kadernormen oder Kaderplätze oder auch Nominierungskriterien für kleinere Veranstaltungen zu erfüllen. Das ist nicht der Ansatz zu sagen, wie könnte denn deine maximale Leistungs- oder deine optimale Leistungsentwicklung aussehen. Ne? Das ist halt einfach von der Philosophie her komplett anders als das, was ich jetzt unter Leistungssport verstehen würde. Ne? Aber nimm uns ja nochmal mit, du warst ja logischerweise auch in München, ihr habt als Mannschaft halt Silber gewonnen, jetzt wirst du ja vom DLV rumgetragen, du wirst mit Gold überschüttet, du wirst überall zur Ehrung eingeladen. Also so ähnlich ist das ja wahrscheinlich jetzt. Nee, aber mal ernsthaft, was hat dir das gebracht und was nimmst du aus diesem Ereignis mit, weil es war ja jetzt für Laufen in Deutschland, für Marathon in Deutschland und für eine mediale Wirkung schon ein außergewöhnliches Erlebnis.
Ja, es war auch für mich persönlich ein außergewöhnliches Erlebnis, was man nicht vergisst. Ne? Du stehst so oft in deinem Leben nicht auf dem Treppchen bei einer internationalen Meisterschaft. Es war toll, dass es wirklich diese Teamwertung gab, weil das deutlich zu spüren war, dass in der ganzen Laufszene so ein besonderer Spirit herrscht. Es war ja schon so, dass man noch bis Anfang Mai im Grunde in Anführungsstrichen Konkurrenten waren, weil es eben nur eine limitierte Anzahl von Plätzen gab. Aber es war trotzdem schon so, dass die Leute gemeinsam trainiert haben, dass die sagten, komm, egal wer es jetzt dahin schafft in dieses Team, wir haben da echt eine riesige Chance, was zu holen. So, ich finde, das beste Beispiel ist Frank Schauer, ne, der dann Ersatzläufer war, als siebter Mann nominiert wurde und dann eben nur zum Einsatz kommen würde, wenn einer sich noch verletzt oder ausscheidet. Der hat eine komplette Marathonvorbereitung in St. Moritz mit mehrfachen St. Moritz-Aufenthalten gemacht, um eben an dem Tag, wo München war, wohl wissend, dass er wahrscheinlich nicht laufen wird, topfit zu sein. So eine Marathonvorbereitung, die machst du eben auch mal nicht einfach mal so mit, ne? Die kostet natürlich auch eine Menge Geld. Und dieser Spirit, den finde ich, den hat man das ganze Jahr über gemerkt. Ich weiß noch, da im Januar, als wir damit hatten wir einen Dauerlauf mit Tom, mit Simon Boch, also auch mit absoluten Top-Leuten, die aber schon eigentlich auch natürlich um diese ganz wenigen Plätze konkurriert haben. Und das hat diesem ganzen Jahr so, finde ich, so einen ganz besonderen Vibe gegeben, der sich natürlich dann auch bis in dieses Rennen selber hineingetragen hat. Ne? Auch wie Amanda und Richard sich vorne geholfen haben. Ich habe sehr, sehr viel mit Motschmann zusammen gemacht. Ne? Wir haben uns da gegenseitig das Wasser über den Kopf gegossen. Und das hast du nicht so oft bei Rennen. Ne? Und ja, das hat dieses Erlebnis auch nochmal besonders gemacht. Und ich glaube, das konnten wir eben auch gut nach außen rüberbringen, dass wir wirklich ein Team waren. Ne? Und das haben die Leute eben auch mitbekommen draußen. Und auch in den Medien war das schon so, dass es rüberkam. Und ich glaube, das war sehr gut, ne? Weil die Leute gesehen haben, dass dieser Marathonsport nicht ein Einzelsport ist, wie man es eigentlich denken könnte, sondern dass viel mehr Teamwork dahinter steckt, als es zu erwarten ist. Es war so, dass wir natürlich gut platziert waren, ganz am Anfang. Das heißt, wir konnten selber auch München noch komplett genießen, die Tage, was ja sonst nicht der Fall ist, weil wir im Marathon sonst eigentlich immer am letzten Tag dran sind.
Ja, ja, siehe eure gemeinsame Olympia-Erfahrung, ne? Wo ihr eigentlich von Olympia nichts mitgekriegt habt. Ne?
Ja. Da war, wie ich nichts mitbekommen von. Und in dem Fall war es ganz anders. Und dadurch, dass wir eben mit einem positiven Erlebnis gestartet sind, das hatten wir auch intern in dem Team-Meeting dann vom DLV gehabt, ne, bevor die Bahnwettbewerbe und Leichtathletikwettbewerbe im Stadion dann stattgefunden haben, dass das schon auch geschätzt wurde vom DLV und dass den Leuten da auch dieser positive Schwung mitgegeben wurde. Und der hat sich dann wirklich durch diese ganze Woche getragen. Und das war ein tolles Erlebnis. Ne? Also ich glaube schon, dass das für den Marathonsport extrem wichtig war, dass das passiert ist, gerade auch im Hinblick auf die nicht so erfolgreiche WM in Eugene, wo wir im Marathon ja dann auch bewusst gar nicht präsent waren, weil wir uns eben auf München konzentrieren wollten. Und ich glaube schon, dass das bei vielen Leuten angekommen ist, die auch Marathon so gar nicht verfolgen. Also das habe ich jetzt auch vor allem bei Richard mitbekommen, dass viele gesagt haben, boah, es ist ja ein richtig geiler Sport. Ich dachte mir, die Übertragung wäre langweilig. Und das war in dem Fall völlig anders. Und das war gut. Ja, also das Feedback war immer sehr gut, was wir bekommen haben.
Ja, und jetzt geht's auf New York. Da stehen natürlich auch noch ein paar Aufgaben bevor. Arne Gabius war bei seinem letzten sehr guten Auftritt dort sehr nah an Top Ten. Letzte Top Ten-Platzierung eines Deutschen. Habt ihr auf dem Schirm, ne?
Das war...
Ihr denkt schon viel zu lange nach. Was ist mit euch los? Mocki, Sabrina Mockenhaupt.
Ah. Wirklich? Wann war das?
Ja. Also das ist ja
2000, vor Zürich. Das war aber, vor da warst Zürich. Du noch vor Boston, oder?
Das war vor Boston, ja, das war vor Zürich. Also 2013 dann in und da war sie Achte.
Okay, krass.
Ja, und seitdem, ja, also Hendrik schon mal, ne, so als ja, also so eine EM wirkt ja auch nach, ja. Aber wenn du bei so einem Ding wie New York, das ihr müsst euch das zu Hause wirklich so vorstellen, es gibt halt große Veranstaltungen und es gibt sehr große Veranstaltungen und es gibt Mega-Veranstaltungen und New York ist die Mega-Veranstaltung im Laufsport. Das ist zwar, weil das eben sehr schwer ist, die Strecke, nicht in den Weltrekordlisten drin, aber es ist halt vom Surrounding ist es halt einfach natürlich auch wegen der Stadt eine unglaubliche Veranstaltung. Ja, deshalb kann ich das sehr, sehr gut verstehen, Hendrik, dass du das unbedingt mal machen willst. Ja, aber das ist einfach auch ein Brett, das ganze Ding, das ganze Drumherum. Und wenn du bei so einer Veranstaltung in der Lage bist, Top Ten zu erreichen, das hinterlässt Spuren in der Laufszene. Und zwar deutlich über einen Erfolg beim 10-Kilometer-Lauf in Korschenbroich hinaus. Ja? Weil du danach im Prinzip überall in den USA schon mal laufen kannst. Und das ist halt ein riesiger Markt. Ja? Plus die Veranstalter wissen das halt auch zu schätzen, wenn europäische Läuferinnen und Läufer dorthin kommen und ja praktisch auch ihren Verbreitungshorizont als Laufereignis in den USA in Richtung Europa tragen. Das ist halt, das wird honoriert und das wissen die halt auch, dass das für sie ein unglaublicher Marketing-Effekt ist, wenn da steht, Henrik Pfeiffer ist Achter geworden. Ja, also das Mocki schlagen muss schon drin sein. Ne?
No pressure. Hast du mal angeschaut?
No pressure.
Hast du das Elite Feld mal angeschaut?
Ja, aber das war bei Mocki ja auch so. Ja, wenn du da auf die Startliste geschaut hast damals, ja, also beide Rennen gehen ja ohne Tempomacher ab, ja, die Frauen laufen vor und das ist dann halt natürlich einfach so, du guckst da drauf und denkst, alrighty, ja, viel Spaß da vorne, ja, aber du weißt ja auch, wie es ist, es kommen dir sehr, sehr viele entgegen, ne?
Ich bin auch jemand, der natürlich bei schlechtem Wetter am besten performt, das heißt, es darf wegen mir auch sehr kalt, nass, kalt, Regen sein, alles.
Du guckst schon die Hurricane-Verläufe wieder an.
Der kann gerne ein bisschen weiterziehen.
Ja, großartig.
Ja, also jedenfalls, wir wünschen dir erstmal eine tolle Zeit in Herxheim. Ja, du hast aber eben schon, wir hatten heute ein bisschen technische Probleme, um Philipp in seiner Neubaugegend hier in unsere kleine Dreier-Talk reinzukriegen. Ja, da hast du schon gesagt, du hast heute deine Lieblingseinheit direkt auf dem Programm, ne?
Ja, heute kommt genau eins von diesen Laktat-Biestern. So nenne ich das. Die hat diese 200er, aber ich baue die dann immer ein. Ich mache vorweg noch immer 3 bis 5 Kilometer Tempo-Dauerlauf. Dann diese 200er und dann nochmal ein Tempodauerlauf, um einfach den Umfang des Programms auch zu erhöhen, dass man dann Marathontraining eben drin hat. Aber mittendrin, diese 200er, das sind die Sachen, die mir persönlich am meisten wehtun und da muss ich jetzt heute einmal durch. Aber dann hat man's auch erst wieder hinter sich zum Glück.
Und das läuft, machst du im Stadion nachher? Oder jetzt dann wahrscheinlich?
Im Stadion, ja.
Ja, sehr cool. Ja,
Philipp, du machst auch Tempoprogramm heute, oder? Heute ist
genau,
Mittwoch, doch.
Ja. Nicht ganz so scharf, aber bei mir wird es so ein bisschen Fahrtspielcharakter haben. Draußen an der Donau wahrscheinlich, an meiner klassischen Strecke. Ich denke mal, ich bin noch nicht ganz final entschieden, aber ich denke mal, dass es so eine Stunde 1-1 wird, denke ich mal. Also 30 Mal Minute on-off, denke ich mal.
Da kann man sich auch schön mal wehtun, ja.
Ja, hängt sehr stark davon ab, wie schnell man die Minuten läuft oder wie schnell man die Pause läuft, aber das kann schon eklig werden.
Ja, was soll ich euch sagen, Jungs? Ne? Ich gehe gleich an den Strand. Ja, so ist halt die Wahrheit. Ja.
Wo bist du denn?
Ja, siehst du, auch mit Wasser? Wo bist du denn?
Ja. Ich würde sagen, Köln am Strand glaube ich jetzt mal noch nicht, aber...
Ja, das gibt's natürlich auch. Ja, da, du warst auf jeden Fall noch zu wenig in Köln. Ja, da müssen wir dich unbedingt nochmal einladen und dann kannst du mit Hendrik laufen gehen. Ich komme dann mit dem Fahrrad mit. Ja, das ist, glaube ich, die bessere Aufteilung. Natürlich gibt's auch mehrere strandartige Etablissements in Köln, aber ich bin tatsächlich in Holland. Weil wir ja aufgrund der Schulferien die Option hatten, jetzt noch ein paar Tage wegzufahren. Und es ist nicht lang, aber 4 Tage am Strand sind schon auch 4 Tage am Strand. Ne? Wetter ist okay, ein bisschen windig, aber alles cool. Ja.
Aber wer am Strand ist, der muss auch ins Wasser.
Ja, das ist ja gar kein Problem für mich.
Ralf hat ja Neo dabei Problem. Wahrscheinlich, oder?
Ja, ich habe Neo dabei und eine Boje. Ohne Boje. Ich musste mich schon auslachen für die Boje. Ja, das ist gar kein Thema. Die einzige Frage ist, ziehe ich den Neo an? Ja, nein oder vielleicht. Ja, Wasser hat 17 Grad. Also das ist, da muss man mal kurz überlegen.
Mega, Hendrik, vielen Dank dir für deine Zeit. Das wird eine unserer längeren Folgen auf jeden Fall, aber das sind die Leute bei uns gewohnt und es wird immer mehr nach 2 Stunden Folgen gefragt. Insofern ist das, glaube ich, auf jeden Fall das, was die Leute sich jetzt gerne am Sonntag bei ihrem Longrun reinziehen und war auf jeden Fall super spannend, weil wir da natürlich sehr viele verschiedene Themenbereiche streifen konnten. Danke auch für deine Offenheit natürlich. Viel Erfolg für die... Ja, den Endspurt deiner Vorbereitung jetzt in Herxheim, aber ich würde mal sagen, ausgehend davon, was du zuletzt auch so schon gezeigt hast, bist du auf einem hervorragenden Weg. Und ja, wir werden das natürlich alle auch aus der Ferne verfolgen. New York, hoffentlich wird das wieder übertragen, manchmal in Eurosport. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr wieder der Fall sein wird. Wir werden deinen Instagram-Account auf jeden Fall bei uns in den Shownotes noch verlinken. Und da dürft ihr gerne Hendrik folgen, ja, der gibt da mal ganz gute Einblicke, auch was er gerade so trainingstechnisch macht, auch viel Content aus Kenia. Und falls ich das Cross-Video finde, mache ich es auch noch in die Shownotes mit rein.
unbedingt. Ne? Und dann spätestens rund um den New York Marathon immer wieder jeden Tag die Wechselbörse auf leichtathletik.de aktualisieren.
Ja. Ne? Oh ja.
Noch kann ich es nicht versprechen, aber es könnte was passieren.
Ja, alles klar. Dann herzlichen Dank. Ja, viel Spaß bei den 200ern. Ja, wir sind bei dir im Geiste und dann hören wir uns alle nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.
Danke.